Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Gut, dann legen wir los. Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 220, heute mit Markus.
Einen schönen guten Abend.
Und Felix.
Hallo.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Huhu. Dach, Dach, Post. Ich hatte hier gerade so ein Posterlebnis, ja. Habe ich gerade getwittert. Bei mir hat gerade, irgendjemand hat gemeint, legt einfach Pakete ab. Vor dem Fenster. Und zwar so.
Vor dem Fenster.
Ja, um 20.30 Uhr legt jemand Pakete vors Fenster. Man ist ja zwar nett, dass sie irgendwie nicht klingeln, aber man hätte auch kurz ans Fenster klopfen können oder keine Ahnung, sich irgendwie bemerkbar zu machen. Ich warte den ganzen Tag auf die Pakete, dann gucke ich hier bei Amazon rein, dann steht da, liegt vorm Fenster. Dann denkst du, hä? Guckst du raus? Ja, liegt vorm Fenster. Ja, das war so mein Posterlebnis gerade.
Mhm. So familiäre Atmosphäre in Brandenburg ist es halt
ja,
so.
Ja, genau.
Da legt man halt nach Sachen vors Fenster.
Nachts vors Fenster, genau.
Sei froh, dass es dir nicht in irgendwelche Socken reingetan hat. Das wäre ein bisschen komisch gewesen.
Das hatte ich ja auch schon. Also,
ja. Dann aber das waren
das Paket
nicht die
in den
Sachen,
Schuhen.
Die du gewünscht hast.
Doch.
In den Schuhen.
Ja, oder bei den Schuhen.
Am besten einfach unter die Schuhe, damit es keiner sieht.
Vor allem, das habe ich auch eine Woche lang gesucht. Ja. Also ich war schon kurz davor.
In den Schuhen.
Nein. Da stand dann unterschrieben nicht von Fensterbrett, wie es jetzt steht jetzt, wurde von Fensterbrett unterschrieben, sondern wurde von
Fensterbrett.
Ja, mein Fensterbrett kann unterschreiben, wusstest du noch nicht. Sondern wurde unterschrieben von Briefkasten. Im Briefkasten war es aber
nicht. Briefkasten war es unterschrieben.
Ja, aber der Briefkasten hat es auch nicht unterschrieben, da war es auch nicht drin. Es lag dann tatsächlich im Schuhschrank, so vor der Haustür. Aber,
Vom Briefkasten unterschrieben, finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, und wenn es dann im Briefkasten mit diesen liegen würde, wäre ja auch kein Problem gewesen. Aber warum legt man es dann bei den Schuhen hin? Und macht nicht mal irgendwie einen Notizzettel so. Könnte man ja auch so draufschreiben, übrigens, habe ich da bei den Schuhen abgelegt, vor der Haustür.
Also er hätte wenigstens den Briefkasten abnehmen können und den zu deinen Schuhen tun können. Das wüsstest du wenigstens, was ist.
Oder so. Ja. Also es ist schon spannende Blüten, die das hier draußen. Mhm.
Kennst du den denn schon persönlich? Das sollte ja dann auch schon
ja, also den DHL-Menschen, den schon. Aber manchmal kommen hier auch andere. Und scheinbar waren das die anderen.
Ah, bestimmt Hermes.
Nee, Amazon verschickt jetzt mit Amazon. Ich weiß nicht.
Wie Amazon? Aber doch nicht nach Brandenburg, da ist nichts.
Hast du eine Ahnung?
Es ist nah genug dran an Berlin.
Ich habe heute eine Bestellung gekriegt, da steht verschickt mit Amazon. Sonst kriege ich ja auch DHL, Hermes, GGLS und DPD und ups, die kommen ja alle ab und zu mal und alle aus so unterschiedlichen Zeiten. Heute kam das erste Mal Amazon. Aber da er nicht geklopft hat oder sie, sondern es einfach vor dem Fensterbrett abgeschmissen hat, weiß ich nicht, wie die aussehen. Ob die so ein großes A auf dem Rücken tragen oder so ein dieses Amazon-Zeichen halt, dieser Pfeil da.
Smiley.
Ja.
Oder? Ich habe schon welche gesehen, die in dem Outfit rumgerannt sind. Ich habe aber auch schon welche gesehen, die einfach nur einen weißen Kastenwagen gefahren sind. Also offensichtlich irgendwelche Dienstleister waren, die da
gewhite-labeled.
So genau. Nach dem Motto, egal ob das jetzt Hermes ist oder ob ich für Amazon ausfahre, ist ja wurscht.
Ja.
Ich fahre halt rum.
Genau. Oder für beides gleichzeitig, unauffällig.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also es war spannend. Hatte ich bisher auch noch nicht. Dass Amazon liefert und Amazon die Sachen einfach vom Fenster abschmeißt.
Also ich hätte es allen zugetraut, muss ich sagen. Das sind alles solche Leute. Aber ist ja auch in Ordnung, immerhin ist es da.
Ist es da, und ja.
Bei dir wohnt ja eh niemand, der es auch hätte klauen können.
Korrekt. Ja. Ja. Aber schon ein bisschen frech, dass dann da steht, geliefert an Amazon-Kunde. Naja, gut. Ist egal, es kam an.
Die werden wahrscheinlich auch nach Paketen bezahlt oder so.
Ja. Wie gesagt, ist angekommen, aber es war ein bisschen strange. Gut, okay. Toten der Woche.
Zu den Toten der Woche, muss man jetzt mal gleich dazu sagen.
Genau.
Für Leute, die nicht so depressiv quasi das überstehen, die sollten jetzt.
Genau, also wir können ja erstmal mit den lustigen Sachen anfangen, bevor, oder? Wie machen wir's?
Wir machen Sandwich-Taktik.
Sandwich-Stand.
Ja, erst was Lustiges.
Nicht, die Leute nicht ganz so runterzieht, genau.
Erst was Lustiges, also dann Roboter.
Roboter?
Naja.
Ah, ja, ja. Und zwar, jetzt, es passiert, ja. Aber es passiert nicht das, was wir gedacht haben, dass die Roboter uns töten, sondern es passiert, dass die Roboter andere Roboter töten. Und das vollkommen unbeabsichtigt wahrscheinlich, ja. In dem Fall war es jetzt so, dass so ein Aufpasser-Roboter von einem selbstfahrenden Tesla überfahren wurde. Ja, das ist echt.
Sind die selbstfahrende Teslas nur experimentell oder gibt es die
wirklich? Das waren, die waren, glaube ich, bei der CES in Las Vegas. Also das war so ein.
Ah.
Ja, ist auch.
Und gibt es dann auch so einen Unfallreport und.
Wahrscheinlich, der hat den Tesla kaputt gemacht, der Roboter.
Der Roboter hat den Tesla kaputt gemacht oder Tesla den Roboter?
Nee, also der Tesla hat den Roboter überfahren. Ja. Aber dann werden es natürlich so machen, ja, wäre der Roboter da nicht gestanden, hätte man ja auch nicht überfahren können. Und das heißt, aber der Roboter ist schuld.
Und der Tesla hat den nicht erkannt, weil es kein Mensch war und
keine Ahnung, Signature man hatte
das oder was.
Genau, hat keine valide Signatur gehabt. Zack, zack, überfahren.
Du bist kein Mensch, dich überfahre ich.
Nur ein selbstsigniertes Zertifikat. Bam, überfahren. Hätte man eins von Let's Encrypt nehmen sollen.
Genau, dann wäre das ja nicht passiert.
Aber immerhin nur ein Roboter, das ist ja in Ordnung.
Ja, ja, solange die sich gegenseitig nur überfahren, ist alles okay.
Würde ich mal sagen. Ja, perfekt.
Gut, dann kommen wir zu den traurigeren Geschichten. Der Maintainer des MD-Treibers, also ihr kennt ja MD-Rate und so, ne? Mhm. Aus dem Linux-Kernel, der ist leider verstorben. Nach längerer Krankheit irgendwie, Krebserkrankung.
Ja, fucked up, Mann.
Ja. Also.
Ich hoffe, dass niemand mehr jetzt stirbt. Ich hoffe, das hört auf.
Ab heute, ab diesem Jahr. Weil
es ist ja
das Jahr des Linux-Desktops. Wir mussten das ja jetzt nochmal sagen.
Echt?
Ja, wusstest du noch nicht?
Was?
Ja, das Jahr des Linux-Desktops ist dieses Jahr. Also wie letztes Jahr und vorletztes Jahr.
Ach so.
Vorletztes Jahr. Ja, komm, einmal.
Traurigkeit einfach. Das war, also ich habe versucht, traurig zu klingen. Das ist mir nicht gelungen.
Nee. Okay. Ja. Ihr müsst euch aber auch keine Sorgen machen. Also selbst wenn ihr jetzt RAID-Systeme auf eurem Linux-Desktop einsetzt.
Die funktionieren immer noch.
Die funktionieren immer noch. Und es übernimmt jetzt auch der gerade den Block-Storage oder Block-Layer macht, der übernimmt jetzt.
Ah, Blockchain. Der muss Blockchain machen, damit wir alles als Blockchain bekommen.
Ja, der muss Blockchain machen, unbedingt. Also der übernimmt jetzt auch erstmal die Arbeit am MD-Treiber, bis wahrscheinlich irgendjemand anders hoffentlich da einspringen kann. Ja, also das ja, immer schade, wenn so Leute von uns gehen müssen.
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn geworden? Müsste man jetzt mal, steht hier in dem Linux-Magazin-Artikel, den ich hier verlinkt habe, gar nicht, wie alt er geworden ist. Aber es ist halt auch so ein Name, davon gibt es so viele. Shaua Li. Das ist so, das finde ich jetzt gar nicht.
Also ich glaube, wir streamen jetzt live.
Ja, jetzt erst. Oder, ach so, vom
nee,
jetzt auch mit MP3 oder was?
Ich glaube schon.
Hast das Passwort gefunden?
Ich habe kein Device in der Nähe, um es auszuprobieren.
Das ist in Ordnung. Machen wir weiter. Wir haben andere Sachen noch. Genau.
Andere Sachen, ja.
Was ist noch gestorben?
Naja, so richtig gestorben, ISDN. Ist aber eigentlich schon länger tot und ich habe jetzt auch tatsächlich, kennt noch jemand? Vorletzte Woche, kannte ich tatsächlich noch Leute, die ISDN verwendet haben.
Aber jetzt nicht mehr, weil die ja den neuen Linux-Kernel schon installiert haben.
Nee, das war nicht der Grund, aber die Telekom will ja alle dieses Jahr umgestellt haben.
Echt? Ist es deren.
Nee, also alle, die noch ISDN haben, genau, und das sind ja jetzt nur noch ein paar wenige Businesskunden, glaube ich, die werden jetzt sozusagen gedrungen, das auszuwechseln. Und
was manchmal gar nicht so einfach ist.
Nee, was nicht so einfach ist. Aber also, die verkaufen es gut.
Weil die Telekom einen manchmal auch nicht lässt. Das ist das Absurde an der ganzen Sache.
Echt?
Ja. Hast du auch so ein Problem?
Ja, ich habe da bei Leuten, denen ich helfe mit ihrem Technikkram, auch das Problem, genau.
Bei deiner Familie zu Hause?
Nee. Nein.
Die benutzen schon lange kein ICN mehr. Nee, ich hatte auch bei einem Kunden genau das. Aber das hat jetzt geklappt tatsächlich, die Umstellung. Und die haben dann gleich irgendwie die Variante genommen mit Cloud-Telefonie-Gedöns. Ich habe gesagt, ja, das ist mir wurscht, wenn ihr das braucht, macht das. Also vorher so einen Anlagenanschluss mit ISDN halt noch. Und wie gesagt, das geht jetzt alles, gibt es jetzt alles nicht mehr. Und dann, naja, wenn man die alte Telefonanlage sowieso wegschmeißen muss, dann kann man sich jetzt auch gleich VoIP-Telefone kaufen. Da habe ich gesagt, naja, dann mach das mal, solange ich damit nichts zu tun haben muss. Und scheint zu gehen. Ja. Da kam dann ein Telekom-Mensch und hat das alles umgestellt und eingerichtet und läuft jetzt seit 3 Tagen. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldung, ob das dann dauerhaft stabil ist. Das muss man dann mal schauen. Und wie, ich meine, früher, wenn du kein Internet hattest, konntest du wenigstens noch telefonieren. Heutzutage ist es dann alles kaputt.
Kaputt.
Aber so ist es halt. Ja. Und weswegen ich ISDN jetzt hier nochmal aufgeführt habe, nicht wegen dieser Geschichte, sondern weil im neuen Linux-Kernel, der auch die Version 5 tragen wird, wir haben, glaube ich, letztes Mal schon kurz drüber geredet, dass die 5 wahrscheinlich 2019 kommt und wir haben 2019 und Torvalds mag irgendwie nicht mehr zählen, so was, wo waren wir jetzt gerade, 21, 22, irgendwas? Naja, es wurde ihm wieder mal zu viel.
21 war das letzte.
Genau, jetzt wurde es ihm zu viel. Bis 22 kann man ja nicht zählen, also machen wir jetzt 5.
Klar.
5-0.
Das ist ja auch einfach.
Ja. Und da fliegt jetzt der ISDN-Teil raus.
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, wieso noch so eine ISDN-Card rumliegen hat. Also rumliegen habe ich wahrscheinlich auch noch eine, aber eingebaut.
Rumliegen, wenn ich tief suchen würde, wahrscheinlich ja. Schon, ja.
Die waren auch, ich hatte glaube ich auch eine von Fritz.
Also von AVM, ja.
Ja, von AVM. Genau.
Aber die Dinger waren am Anfang, war das ein richtiger Krampf. Das hatte meine Meinung über die Firma AVM auch sehr lange Zeit sehr negativ geprägt. Ich habe da echt lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen und mich dann doch auf eine Fritzbox einzulassen. Am Anfang war das echt Dreck. Da gab es, ich komme gerade auf den anderen Anbieter nicht, da gab es auch so eine kleine Firma, die viel, viel besser waren. Okay. Ah, verdammt, zu lange her.
Ich dachte, ja. Ich hätte eine von AVM gehabt, aber nagel mich jetzt auch nicht fest drauf und es war ja dann geil, weil du konntest ja dann irgendwie damit dann 2 Leitungen voll machen. Warst doppelt so schnell im Internet unterwegs. Ach, Leute.
Leitungsbündelung, hast halt doppelt so viel Geld verbraten. Genau, das war einfach so schön. Gesagt, genau.
Aber du warst doppelt so schnell auch. Musst du
ja, du warst doppelt so schnell, stell dir mal vor. Wenn du heute so 100 mit hättest und dann wärst du doppelt so schnell gewesen. Ja, ich meine, man musste von Napster die Sachen doppelt so schnell runterladen. Das war schon wichtig einfach.
Das war definitiv wichtig.
Ja, dafür kannst du auch dann, brauchst du nur die Hälfte der Zeit.
Ja.
Kannst du auch schnell wieder auflegen.
Genau. So war das, Leute. So.
Da aber halt.
Genau. Und da Opa vom Krieg erzählt, musste man das jetzt nicht mehr in ISDN haben. Ist wahrscheinlich richtig. Wahrscheinlich die paar Leute, die es noch brauchen, die können auch noch auf 421 LTS oder also in irgendeine ältere LTS-Variante, ich weiß jetzt nicht, welche gerade bei Linux LTS sind, müsste man wieder nachgucken. Im Zweifel immer die Ubuntu noch maintained. Oder die Android verwendet, ja, das sind sozusagen Safe Bets, dass die nächsten Jahre auch noch funktionieren.
Kannst du auf deinem Android dann das ISDN-Modem installieren, genau. Perfekt.
ISDN over Android oder so. Das könnt ihr noch machen und wer neuere Kernel hat, hat halt Pech gehabt mit ISDN und deswegen sowohl die Telekom verabschiedet sich dieses Jahr von ISDN als auch Linux. Also ich würde sagen, Leute, ist vorbei.
Das war's, meinst du?
Ja.
Das ist doch schade.
Heim du. Achso, ich darf nicht singen. Oder darf ich singen?
Nee, das ist nein. So verboten. Ach Mann.
Aber hat nicht
irgendwie ich weiß, du machst es gerne, aber es ist verboten.
Aber auf dem Hörertreffen haben die doch gesagt, ich darf singen, oder?
Nein. Das hört, nein. Ich weiß nicht, wo du das gehört hast in den
Ich habe das doch ausgelesen aus den Augen, habe ich das.
Ja. Ich glaube, ja, du hast dir da was zusammengereimt.
Echt? Klar. Wahrscheinlich hast du aus du darfst nicht singen, hast du darfst singen rausgehört.
Ja, aha, okay.
Ist aber nicht so.
So wird es sein, gut. Auch tot leider oder zumindest vorübergehend eingestellt, ist das Ocean Cleanup Project.
Ja, leider.
Scheiße.
Bernd.
Aber die, also es ist ja nicht eingestellt. Sie haben einfach nur das Ding, was sie da in der Nähe von The Great Pacific Garbage Patch deployed hatten, wieder reinholen müssen und reparieren es jetzt und überlegen sich, wie sie es hinbekommen, dass sie es da lassen können, ja.
Ja, sage ich ja, vorübergehend eingestellt. Also.
Ja, nein, also eigentlich ist ja das Projekt nicht eingestellt. Sie haben nur keine Hardware mehr im Wasser gerade. Das Projekt läuft ja noch.
Ja, das Projekt läuft noch, aber also sie wollten ja jetzt schon anfangen, um welchen Mühlen zu sammeln.
Ja, wir haben ja schon System 001 ist leider nicht mehr deployed.
Sad. Und die Gründe waren irgendwie, weil es nicht gut funktioniert hat irgendwie.
Ja, da ist was kaputt gegangen.
Ah ja.
Das ist einfach, sie haben ja ewig Zeit damit zugebracht, einen Prototypen zu bauen und alles Mögliche und zu testen und hatten ja auch erst einen kleinen Test in der Bay Area gemacht und sind erst dann rausgefahren und so, aber die Strömung draußen und das alles drum und dran hat dazu geführt, dass ihre Konstruktion den Müll leider nicht bei sich behalten hat. Und das ist für das, was sie tun hatten, so ein bisschen kontraproduktiv.
Der ist ja blöd. Ach, naja. Aber haben sie schon tolle Ideen oder sagen die es grundsätzlich jetzt ein bisschen problematisch?
Sie kommen noch nicht richtig raus damit. Sie sagen, dass sie jetzt zurück in den Hafen fahren und für Reparatur und Upgrade. Mal gucken, was dann Upgrade wirklich wird.
Aber ist ja nicht
man
so,
muss sich das so vorstellen, sie hatten halt das Ganze aufgebaut wie so ein U, so eine Leine, die wie so ein U ausgelegt ist. Und in dieses U wird dann der Plastik reingeschwemmt. Oder das Plastik reingeschwemmt und sollte dann daraus gesammelt werden. Und das sollte seine Konstruktion so sein, dass bei Strömungsänderungen sich das U dreht und dadurch der Plastikmüll trotzdem drin bleibt. Und jetzt ist an der oberen linken Spitze von dem U ist was völlig kaputt gegangen, was sie halt auf hoher See nicht reparieren konnten. Und deswegen müssen sie jetzt in den Hafen und sich überlegen, was sie es besser machen können.
Ach, Mensch. Ich hoffe ja, dass es funktioniert.
Aber bei der Rückkehr jetzt zurück in den Hafen bringen sie 2 Tonnen Plastikmüll mit.
Immerhin. 2 Tonnen. Aber das ist also, ihr Zeug, oder? Also was sie da gebaut haben.
Nein. Du bist ganz schön fies.
Okay. Guck mal, wir haben 2 Tonnen Plastikmüll.
Den sie gesammelt haben, Mann.
Also, okay, alles klar. Na dann.
Ja, aber wenn das System voll einsatzbereit gewesen wäre, dann erwarten sie, dass es 1 Tonne pro Woche rausfischt. Also sind diese 2 Tonnen wirklich homöopathisch gegenüber dem, was sie eigentlich gehofft hatten, jetzt schon zu sammeln.
Okay. Schade. Naja. Wird. Das wird bestimmt super, nachdem sie es dann gepatcht haben und irgendwie, keine Ahnung, besser gemacht
haben. Ja, ich glaube auch. Auch wenn das natürlich nur ein Nachbessern ist. So eine Lösung ist das nicht, dass wir den Müll, den wir vorher produziert haben, wieder aus dem Meer raussammeln.
Das stimmt natürlich. Ja. Produzieren wir bald weniger Müll.
Ach so, tun klar. Wir.
Ja.
Weißt du mehr als ich?
Ja. Erzähl mir mehr von deinen tollen Plänen, wie du weniger Müll produzierst.
Ich nicht. Ich produziere schon.
Nicht. Du hast gerade bei Amazon irgendwie ein Paket auf dem Schrank liegen lassen.
Ja, genau. Papiermüll produzieren wir noch zu viel, weil wir jetzt die Sachen immer schicken. Aber ich bin ja auch auf dem Land, hier gibt's ja nichts.
Ist okay, dann ist fair. Also da kann man jetzt nichts dagegen sagen.
Genau.
Wenn Leute da quasi Probleme haben, weil sie so weit auf dem Land wohnen, dann dürfen die auch Plastikmüll erzeugen.
Nee, kein Plastikmüll. Plastikmüll hat ja die EU jetzt verboten, deswegen machen wir das ja demnächst weniger.
Was hast du denn bei Amazon gekauft?
okay, nein. Nee, alles. Elektroschrott habe ich gekauft.
Tja.
Ist das besser?
Ich weiß nicht,
das wird Plastik halt natürlich.
Ja. Achso, ja, dann ist in Ordnung. Du wolltest schon sagen.
Ja, und Steine.
Steine?
Mhm. Und Lampen.
Wie viele Steine hast du denn gekauft?
Ich glaube, 40 waren es.
40 Steine hast du gekauft. Du wohnst auf dem Land, Ingo, das weißt du, oder? Ja. Kannst einfach rausgehen, kannst 40 Steine vom Boden sammeln.
Tja, hast du eine Ahnung.
Okay.
Ja. Das überlasse ich jetzt eurer Fantasie, wofür man die Steine braucht.
Sexy. Erzähl mir mehr von deinen GitHub Free Private Repositories.
Das Sind wir da schon?
Ja.
Ja. Gut. News.
Ja. Nachdem ich den Übergang gemacht habe.
Okay, vom Plastikmüll.
Böse Microsoft hat tatsächlich was unerwartet Gutes mit GitHub gemacht, jetzt so im ersten Schritt.
Also da produziert man jetzt garantiert kein Plastik, wäre jetzt so eine sinnvolle Überleitung gewesen.
Naja, also auf der CES ist auf jeden Fall ganz schön viel Plastik produziert worden. Denk mal an die ganzen Kugelschreiber.
GitHub? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay,
auf der CES, wo sie es vorgestellt haben, oder?
Die ganzen GitHub-Sticker sind ja auch eigentlich Plastik. Oh,
vielleicht. Okay. Ja, genau. Also GitHub entwickelt sich noch weiter, auch unter Microsoft. Im Gegensatz. Na, egal.
Im Gegensatz zu Plastikmüll, oder? Der entwickelt sich nicht weiter.
Nee, ich habe gerade so halb für die Vorbereitung der Sendung gelesen, was Microsoft schon wieder mit Windows gemacht hat.
Was haben sie da wieder gemacht?
Ich weiß, ich habe nur gelesen von irgendwelche Windows sind plötzlich nicht mehr aktiviert und sie haben große Netzwerkprobleme. Und da ist
ja bei Microsoft anrufen.
Die wollen einfach.
Manchmal habe ich das Gefühl, wir hätten mehr zu erzählen, wenn wir ein Windows-Podcast wären.
Ja, also es ist echt.
Ja. Windows ist quasi das neue Arch Linux. Da darfst du nie mehr updaten. Man geht immer alles kaputt. Aber er macht es selber für dich.
Aber das ist ganz klar, da ist Strategie dahinter, weil das ist ja Windows 7, was sie da kaputt machen.
Ja, ja,
das läuft ja jetzt bald sowieso aus dem Support raus. Und die wollen den Leuten nur klar machen, es ist Zeit, jetzt wirklich zu wechseln.
Übrigens, dein Windows 7 ist nicht mehr aktiviert.
und es funktioniert auch nicht mehr so richtig. Also du kommst nicht mehr richtig ins Internet. Vielleicht solltest du doch jetzt auf Windows 10 migrieren. Der Code liegt schon auf GitHub, um jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Nicht? Mhm. Wir wollten noch über GitHub reden, oder?
Ach so, GitHub, ja, GitHub. In dem privaten Repository liegt ja wahrscheinlich der Windows-Source Code.
Auf jeden Fall, genau. Da kommst du nicht ran. Aber wenn du einen GitHub-Account hast, kannst du dir selber private Repositories machen. Also du musst dann Open-Source-Code jetzt nicht mehr
da reinlegen.
Du musst dann Open-Source-Code jetzt nicht mehr öffentlich machen, du kannst ihn auch private machen.
Dann ist es totaler Open-Source-Code, den du hast.
Das ist privater Open-Source-Code. Doch.
Nee.
Natürlich ist er trotzdem Open Source. Code. Ja, der ist Open Source und es kann ihm bloß keiner lesen außer du.
Nee, dann ist es Closed Source Code.
Nee.
Wie nee?
Er kann trotzdem Open Source unter einer Open Source Lizenz sein.
Der kann, aber, also wenn
kann
du
auch auf
sagst,
meinem
dass,
als Computer also selber Open Source Code schreiben und den nicht veröffentlichen, deswegen ist er trotzdem Open Source. Es kann bloß keiner reingucken.
Nee, Open Source Code ist doch erst, wenn er offene Quelle ist, oder? Jetzt, wir brauchen mal eine dritte Person, die da sagt, ist, wenn du quasi bei dir privat Source Code entwickelt hast, ist es Open Source Code?
Wenn er unter einer Open Source Lizenz steht schon.
Nein. Nee. Ja, die Lizenz sagt ja meistens, dass der Code auch zugänglich gemacht werden muss. Also es gibt ja keine Open Source Lizenz, bei der du den Code closed halten kannst. Das wäre ja absurd.
Doch.
Doch, du
natürlich.
Kannst.
BSD-Lizenz sagt es auf jeden Fall.
Ist das eine anerkannte Open-Source-Lizenz?
Klar. Ist halt keine freie Lizenz, aber es geht ja um Open Source.
Ja, genau. Also die Frage ist, da müssen wir uns ja erstmal darauf einigen, was wir als anerkannte Open-Source-Lizenz anerkennen.
Ja, Open-Source-Lizenz
alles,
ist
alles, was die OSI sagt hier.
Hä? Da steht auch.
Was?
Nee, ist okay.
Da steht auch, nee, ist okay.
Okay, was sagen die denn? So, Lizenzen und Standards.
Ja, es gibt doch
jetzt lasst uns zusammen googeln.
Lasst uns zusammen. Die Open Source Initiative. Sagt zum Beispiel, die MIT-Lizenz ist Open Source. Und
BSD-Lizenz auch.
Bestimmt auch die BSD-Lizenz. Genau. By Category, by Name.
Das ist toll. Ja. Jedenfalls.
2.3, genau. Das können wir ja gleich mal hier mit in unsere Shownotes übernehmen. Also die 2-Clause BSD-Lizenz oder die 3-Clause BSD-Lizenz sind alle Open Source. Also alle Lizenzen, die hier aufgelistet sind, sind Open Source.
Ja, aber, also ich meine.
Und ich kann jetzt BSD-Code schreiben, den nur auf meiner Festplatte haben, deswegen ist er dann trotzdem eigentlich Open Source.
Steht ja, aber wenn du das Binary veröffentlichst, dann bist du verpflichtet, auch den Code bereitzustellen.
Genau. Aber solange ich das nur persönlich auf meinem Rechner mache, ist es ja trotzdem Open Source Code, auch wenn ihn niemand benutzt und niemand sieht. Ja, es macht keinen Sinn, aber.
Also, ja, die Sache ist halt quasi, dann würdest du auch quasi, ich weiß nicht, du verbuddelst irgendwo einen Schatz und dann sagst du, ja, der Schatz ist doch frei für alle zugänglich, ist ja auch gelogen. Natürlich, du verbuddelst irgendwo einen Schatz im Wald und dann sagst du, ja, ich habe einen Schatz im Wald verbunden und der ist ja quasi für alle zugänglich. Aber ist nicht.
Nein, zugänglich ist ja
doch,
für alle auch ist er durchaus zugänglich. Definiert.
Ja. Was? Ich glaube, wir verheddern uns hier
also
bei
ich,
Diskussion.
Also ich glaube immer noch, dass wenn Ingo irgendeinen Quatsch auf seinem Computer schreibt und sagt, es ist Open Source Code, aber niemand diesen Source gibt, dann ist er nicht Open Source Code. Dann kannst du dir selber in die Tasche lügen, aber es am Ende ist es nicht einfach.
Nee, ist der beste Open Source Code auf der ganzen Welt.
Genau, ich habe den besten Open Source Code geschrieben auf meinem Laptop. Der ist so wunderbar, aber ich zeig den niemanden.
Genau, damit keiner eifersüchtig wird.
Ja, dann würden die Köpfe explodieren und das wollen wir nicht.
Genau, so sieht es nämlich aus, eigentlich. Was kann man denn jetzt auf GitHub machen? Wir waren eigentlich bei GitHub.
Ja, genau. Microsoft hat jetzt, nachdem ja es so viele Unkenrufe gab nach der Übernahme, einen sehr community-wirksamen Schritt getan und private Repositories für alle möglich und frei gemacht. Man kann also jetzt, was man bisher nicht konnte oder nur gegen Bezahlung konnte, also nur gegen Bezahlung, nicht stimmt nicht, nur gegen Bezahlung, konnte man früher private Repositories einrichten. Und deswegen war GitHub als in erster Linie so beliebt für Firmen oder für Leute, die Open-Source-Projekte gemacht haben. Aber private, geschlossene Repositories wurden da eigentlich nicht geführt, sondern dafür ist man dann zu Bitbucket oder andere Plattformen gegangen. Und Microsoft ist jetzt hingegangen und hat gesagt, wir haben ja genügend Geld, wir müssen mit GitHub kein Geld verdienen. Deswegen machen wir jetzt auch für alle private Repositories frei.
Ja. Wir haben genug Geld, wir machen genug Geld mit Azure, mit Microsoft, scheinen
sie
mit
sie machen ja noch nicht genug. Sie richten alles, alle ihre Marketingaktivitäten auf Azure aus, aber sie machen, glaube ich, noch nicht genug damit, weil sie noch nicht Marktführer sind. Da wollen sie halt hin. Sie wollen halt, im Endeffekt ist ja ihr Ziel, an Amazon vorbeizuziehen als Plattformprovider, was ganz schön ambitioniert ist.
Ja, das man muss sich so. Schon Ziele stecken einfach. Also ich meine,
klar. Sonst wird das nichts. Kannst ja auch das Ziel stecken, irgendwie nach
zu
USA zu springen. Aber die Frage ist, ob du es schaffst, ja. Also
bestimmt,
quasi mit einem sehr, sehr langen Sprung. Das kann man sich schon immer alles wünschen.
Kann man auch machen. Also ich meine, mit aus eigener Kraft muss ich nicht springen, oder? Ich meine, ich könnt ja irgendwie den Umweg über die ISS nehmen oder so.
Ja klar, du könntest erst auf die ISS springen und dann nach USA. Das stimmt natürlich. Ja. Das ist ja viel einfacher.
Ja.
Das habe ich vollkommen vergessen. Klar.
Ja.
So da kannst du dann kurz deinen Source Code, deinen Open Source Code auf dein Blatt Papier kritzeln, den da kurz an die ISS an der Seite rankleben. Und dann ist fertig.
Das ist sowas von fertig. Also in mehrfacher Hinsicht ist man dann fertig. Okay, das ist doch schön von GitHub.
Von Microsoft.
Von Microsoft.
Achso, ja, genau. Es gibt natürlich Einschränkungen. Also es ist nicht so, dass.
Ach, jetzt?
Das ist. Ja,
was gibt's
also das ist schon, die sind schon nette Leute, aber die wollen trotzdem noch, dass Businesses, also quasi Firmen, dafür bezahlen. Und das machen die so, dass du private Repositories hast, aber du darfst maximal 4 Contributor haben oder so. Was waren die Zahl?
Ich habe sie mir nicht gemerkt, aber ja, das ist eigentlich
3 schon. Oder 4, also eine relativ kleine 3. Maximal 3 Contributor in deinem privaten Repository. Und wenn du mehr hast, dann sollst du gefälligst zahlen. Dann sollst du GitHub Pro kaufen für $21 pro Monat pro Nutzer.
Also gibt doch eine Einschränkung.
Okay. Ja, natürlich. Das ist hier für die Nerds, die halt ihr eigenes privates Repository haben, um da ihre Passwörter abzulegen.
Freunden,
was sehe ich, ja.
Zwei Freunden.
Ja, genau. Mit 2 Freunden die Passwörter zu sharen oder was sehe ich. Sowas halt, ja.
Ja,
es gibt eine Einschränkung der Repository-Größe. Ich glaube, 1 GB pro Repository und 100 MB pro File, die du in deinem Repository haben kannst.
Okay.
Genau, das ist quasi
für
so.
Für alles andere musst du es dann doch kaufen. Gut. Oder Open Source machen.
Genau.
Ja, oder eben zu GitLab gehen oder Bitbucket. Also es gibt immer noch Alternativen.
Ja.
Ist ja auch gut und wichtig fürs Internet.
Atlassian.
Okay, schön. Dann kommen wir zu Alibaba und die 30 Räuber, 13, wie viel waren es? 40.
13 Artisans oder was? War das eine gute Überleitung?
Nee.
Ich glaube schon, ja.
Alibaba.
Was hat Alibaba jetzt gemacht?
Na, du bist doch hier der Ali Alibaba-Mensch. Na, du kaufst
doch
bei
AliExpress. Ich kaufe bei AliExpress. Ich bin nicht der Alibaba-Mensch.
Du benutzt doch diese Computer, du bist doch der Computermensch.
Ja, genau. Ich hatte vorhin auch wieder so einen Anruf. Sag mal, WLAN und ich komme hier nicht rein und Windows und ich denke mir.
Du kennst ja mit Computern aus.
Stimmt. Jetzt macht das auch Sinn, dass der Typ nicht in sein WLAN kam. Wir haben doch gerade über Windows und dem Windows 7
Netzwerkproblem bekommen, oder?
Hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, Leute, du hast geupdatet, das ist dein Problem. Du benutzt nicht nur, dass dein Problem ist, du benutzt Windows, sondern du hast geupdatet dein Windows. Die Verknüpfung habe ich leider, mache ich aber leider
zu spät. Jetzt erst gerade gemacht. Ja. Kannst du ihn ja nochmal kurz anrufen? Entschuldigung, ich habe dein Problem gefunden.
Ja, nee, das war jemand, der jemanden kennt, der mich anruft. Ich habe wieder ein Problem und ich denke mir, ich habe ganz viele Probleme auf dieser Welt, aber dein Problem will ich eigentlich jetzt gerade nicht lösen.
Und was hast du ihm dann gesagt? Wie hast du sein Problem gelöst?
Kommst du mit deinem Telefon in dieses WLAN? Ja. Okay, dann liegt das Problem an deinem Rechner. Und mehr kann ich dir dazu jetzt auch nicht sagen.
Du bist schon echt nett, ey.
Ich bin total nett, ja. Weil so Hilfe für Windows-Rechner am Telefon ist so das Letzte, was ich machen will und was ich auch machen kann. Hast du mal versucht, das zu debuggen? So, wenn du davor sitzt. Ist,
ich sage da, Entschuldigung, was hast du bei dir für ein Betriebssystem? Ein Windows. Ah ja, dann kann ich dir leider nicht helfen, weil ich habe bei mir kein Windows.
Ja.
Und yes. Dann ist fertig. Ja. Das ist eine relativ einfache Sache. Da kann man den Windows Helpdesk anrufen und der hilft einem.
Genau.
Was? Du lachst, aber den
Microsoft.
Gibt es.
Kann man nicht, ja. Wurden nicht auch schon wieder von Microsoft angerufen?
Ja, ja, das stimmt. Den Punkt hatten wir da auch.
Ja.
Wer war das irgendwie? Einer von
CCC
wurde angerufen. Genau, wo
war das? Ja, hier? Und was hat er gemacht?
Der hat gesagt, Entschuldigung, das ist korrekt hier, das verhält sich wirklich ein bisschen komisch und ich muss ganz kurz mein Passwort aus dieser Passwortdatei raussuchen und dann haben die der Helpdesk diese Passwortdatei rüberkopiert und diese Passwortdatei war eine Excel-Datei. Die vom Helpdesk dann doppelt geklickt wurde und dann wurde das Helpdesk Helpdesk verschlüsselt mit Ransomware.
Das ist doch schön.
Das war eine ganz, ganz coole Sache. Hat einer das jetzt mal verlinkt hier irgendwo?
Ja, da war doch hier irgendwie Twitter ganz oben im Pad.
Dann ziehen wir nach unten. Perfekt. Twitter. Genau. Lustige Geschichte über Fake Windows Support. Genau. Kann man das dann nochmal ganz toll nachlesen? Ich habe das ja jetzt sehr doll zusammengefasst. Und in Twitter ist natürlich viel ausführlicher dann.
Ja.
Genau. Was ist jetzt mit diesem Alibaba? Jetzt kommen wir doch mal wieder zu dem Ding wieder zurück.
Wir werden noch geliebt dafür, dass wir das so abschweifen. Manchmal. Alibaba, genau, kauft sich eine Berliner Firma, von der ich noch nie was gehört habe und die ich auch nicht aussprechen kann. Habe ich festgestellt. Irgendwas mit.
Wie heißt die denn?
Irgendwas mit Data.
Data.
Data Artisans.
Data Artisans.
Mhm, genau. Die wurden 2014 gegründet und machen irgendwas mit Apache Flink. Ich habe noch nie was von Apache Flink gehört, aber ist wahrscheinlich Flink.
Soll sowas wie Spark sein. Also irgendjemand hat Apache Flink versus Apache Spark gegoogelt und deswegen muss das irgendwie beides was miteinander zu tun haben.
Jedenfalls benutzen das so ganz viele große Shopping-Gedönse. Also und andere. Also hier Zalando, Netflix, ING, Diba, Uber.
Bestimmt auch so ein Cronjob-Doppelklicker oder so.
Also irgendwas mit E-Commerce.
Müssen wir jetzt wirklich anfangen über Kafka, Spark und andere Streams?
Ja.
Ist ja eine Batch Processing Engine.
Kannst du da
Stateful Computations over Data Streams.
Ja, also ich kenne Flink jetzt auch nicht, aber das dass Spark und Kafka mehr können als Grundprocessing.
Ja, die machen, keine Ahnung.
Die machen halt viele Daten in kurzer Zeit.
Ja. Cron-mäßig. Und Flink kann das halt noch schneller, weil die ist ja Flink.
Ja, und es ist in Scala geschrieben. Vielleicht
was ist
das
ist,
auch.
Aber die Sache ist, macht es irgendwie besser? Warum ist nicht in Rust geschrieben?
Das kommt immer drauf an, wen du fragst.
Okay,
die drei Leute fragen? Auf der Welt, die Scala können, die freut das auf jeden Fall.
Das sind diese Artisan-Leute, oder? Die bauen das doch. Die sind jetzt leider gekauft worden von Alibaba.
Ja. Das ist wie mir letztens irgendjemand erzählt hat, er macht auch so eine komisch obskure Programmiersprache, von der ich auch noch nie was gehört habe. Auch so eine Berliner Firma. Nee. Was Komisches, was sonst keiner macht. F-Sharp oder irgend sowas.
Also, F-Sharp, was sonst keiner macht.
irgendwas völlig, völlig Komisches. Was
das hat Microsoft so eine ganze Weile mal gepusht.
Ja.
Als funktionale Programmiersprache.
Dann haben sie es, genau. Und dann haben sie es doch gelassen, oder nicht?
Jetzt ja, es doch keiner mehr. Ich weiß nicht, wie sehr sie es wirklich gelassen haben. Sie pushen es halt nicht mehr so sehr.
Dann war es irgendwas anderes. Es war jedenfalls, da war es
Visual Basic for Applications.
Da war es halt R-Sharp oder sowas. Also es war irgendwas, wo ich gedacht habe, hä, was ist das? Und ja, es gibt irgendwie nur, keine Ahnung, 10 Leute auf diesem Planeten, die da irgendwie fit sind.
Gefühl. Ja, aber wenn du so eine Nische hast und es da tatsächlich schaffst, dass es da einen Markt für gibt, das ist schon cool.
Ja, also es gibt scheinbar viele Berliner Klitschen, die komische Sachen tun. Unter anderem.
Ach, anscheinend. Gibt's auch genug Leute.
Ja, ja, nee, und Berlin hat auch hier irgendwie, hat so viele Milliarden eingesammelt, wie schon lange nicht. Also nicht die Stadt, sondern die Startups. Habe ich da auch irgendwo.
Ist es so?
Ja, ja, das kam doch auch heute jetzt irgendwie vorbeigeführt.
Ja, Blinkist. Du kannst dich immer irgendwelche Sachen ansprechen.
Blinkist hat doch jetzt 22 Milliarden eingesammelt.
Was ist ein Blinkist?
Waren die das?
Was ist denn ein Blinkist?
Blinkist ist so ein Dienst, die letztendlich Abstracts von Büchern in einer App veröffentlichen. Und da hatte ich jetzt auch die Schlagzeile gesehen, dass die unglaublich viel Geld eingesammelt haben.
Ja. Unglaublich viel Geld.
Ja, also.
Ja,
nein, und das andere ist N24. N24 hat doch
27?
N24,
oder?
24, ja, das ist die Bildzeitung in Bewegtbildformat.
Bewegtbild 26, oder?
N26.
Ja, dieses Fintech.
Genau, die haben sehr viel Geld eingesammelt.
Ja, die haben auch Geld in der Bank, oder?
Die sind Milliarden jetzt wert. Die sind ja auch im DAX.
Das ist jetzt ein Berliner Unicorn.
Die sind ja auch im MDAX.
Ach, so niedlich.
Genau, nee, also 4 deutsche Startups haben, hier jetzt habe ich es, 4,6 Milliarden Euro eingesackt.
Diese 4 nur, oder was?
Nein. Also viele Startups in Deutschland.
Ah, viele, nicht 4. Okay,
nein, alles klar. Viele. Also die deutschen Startups, alle haben insgesamt 4,6 Milliarden Euro eingesackt. Davon sind die meisten nach Berlin gegangen, von diesen 4,6 Milliarden. Ihr könnt euch den ganzen Artikel natürlich immer auf Heise selber durchlesen.
4,6 Milliarden sind aber nicht die Startups, die es gibt, oder? Weil so viele Menschen gibt es ja gar nicht in Deutschland.
Ach Gott. Die haben Geld eingesammelt. 4,6 Milliarden Euro Geld sammeln die ein, um daraus Quatsch zu machen.
Dass die sind nach Berlin gegangen, die 4,6 Milliarden.
Nein, nicht alle. Der Großteil von diesen 4,6 Milliarden sind nach Berlin gegangen, weil in Berlin viele coole Startups sind. Unter anderem so Sachen, die Apache Flink machen.
Aber die wurden jetzt gekauft.
Die wurden jetzt gekauft, ja. Dann geht da noch mehr Geld hin oder so.
Ja, aber geht da jetzt Geld hin oder wird das Geld abgezogen? Das ist hier die interessante Frage.
Das sehen wir erst später. Also bisher kam da Geld ja, also zu diesem, wie heißen die nochmal, Data Artisans Dingern. Da hat Intel Geld hingeschickt und Alibaba und Leute. Viele. Mhm. Und jetzt hat einer das Ganze geschluckt und gekauft. Aber dafür muss er ja auch da irgendwie Geld hingeben. Also ich meine, ganz alleine
funktioniert das. Kann ich einfach nur sagen, ihr seid jetzt meins.
Na gut, also zumindest mussten sie dann Intel und B2V Partners und Tengelmann Adventures.
Tengelmann Adventures. Das ist worst adventure ever.
Tengelmann, gibt's Tengelmann noch? Gottes Willen, Kaisers, Tengelmann Ventures. Kaisers Tengelmann, ja.
Kaisers Tengelmann?
Ja, Tengelmann Ventures. Das ist ein sehr, sehr interessanter Name.
Tengelmann Ventures.
Tengelmann Ventures Management, ja, kannst du mal sehen. Tengelmann scheint es noch zu geben. Die müssen ja jetzt auch einen Reibach gemacht haben, sozusagen. Wenn sie jetzt da deutsche Startups und so fördern. Und ich meine, wenn Alibaba das kauft, dann haben die anderen Beteiligten ja jetzt Geld gekriegt.
Mhm.
Ja.
Das weiß ich nicht, vielleicht, ja.
So funktioniert das normalerweise, wenn du eine Firma kaufst und musst du alle anderen Beteiligten ausbezahlen.
Auszahlen, meinst du?
Ja, oder in Aktien. Also irgendwie musst du, dann kannst du ja natürlich auch an deinem Unternehmen beteiligen. Also, aber irgendwie wollen sie einen Ausgleich dafür haben. Die stellen sich nicht hin und sagen, oh, du bist aber lieb, wir geben dir unser Teil der Firma. Das ist ja total nett.
Vielleicht.
So funktioniert das im Kapitalismus, glaube ich, nicht.
Ah, wär
schön, aber nee, ist so nicht. Ja, also wenn ihr schon immer mal was.
Der nächste Punkt funktioniert im Kapitalismus oder der wird vom Kapitalismus quasi aktiv bekämpft. Hm? Ja, die Public Domain.
Oh ja,
das stimmt.
Public Domain. Das ist doch so viel. Nee, das erste Mal seit 20 Jahren ist irgendwie.
In den USA,
Zeug,
oder?
Ja, ja. Das ist ja. Zeug wieder nach Public Domain geflossen. Ist es das?
Ja.
Geht's darum?
Und zwar am 1. Januar 2019
genau.
Ist endlich Public Domain Tag. Und zwar Works from 1923 are open to all. Und da gab es Filme, die dort gedreht wurden. Zu dieser Zeit, 1923, wurden schon Filme gedreht. Zum Beispiel The Ten Commandments. Eins der super epischen Filme zu der Zeit.
Commandments,
the genau. Commandments. Oder The Pilgrim von Charlie Chaplin. Und ganz viele andere tolle Sachen. Und es ist ein wunderbarer Tag. Und irgendwann ist jetzt auch Mickey Mouse Public Domain oder so. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz
also die ganz uralten Sachen. Genau. Ich meine, der Disney-Konzern war ja auch einer der Gründe, dass es überhaupt jetzt so lange gedauert hat, dass es immer wieder verlängert wurde, das Urheberrecht. Also, waren sie jetzt 70, 90
aber
Jahre?
Der Disney-Konzern verlängert ja nicht immer nur für seine Sachen.
Also, nein, der macht Lobbyarbeit, sodass das gesamte Urheberrecht immer wieder verlängert worden ist.
Genau.
So, dass es jetzt 90 Jahre waren. You know?
Genau.
Ach ja, weil 23, ja, alles klar. Mhm.
Knapp. Genau, also und weil es halt ein großer Konzern ist, haben die halt so lange im US-Kongress und so Lobbyarbeit gemacht, dass dieses
jedes Jahr
Urheberrecht immer verlängert worden ist und jetzt ist das erste Mal seit ewig langer Zeit wieder was in Public Domain gegangen, also wo das Urheberrecht wirklich abgelaufen ist. Ja. Da gibt es auch so eine, weiß jetzt nicht, ob das bei dem Link der Fall ist, aber ich habe irgendwo so eine Übersichtsseite gefunden, was alles, also welche Bücher, ist es das?
Weißt du, ist das auf jeden Fall eine Überblickseite? Musik, Bücher, Video, Filme?
Nee, das war das nicht, aber nee, das war irgendwas Längeres. Das war aus irgendeiner Bibliothek oder sowas, die aufgelistet hat, was an dem Tag, aber vielleicht versteckt sich dieser Link oder ich suche den nochmal raus. War aus so einer Bibliothek, was alles in diesem Jahr erschienen ist, was jetzt wirklich Public Domain geworden ist, weil es relativ viel dieses Jahr war. Ja.
Mhm. Genau. Was ganz cool ist, du findest jetzt zum Beispiel The Ten Commandments auf YouTube. Hat nämlich hat jemand hochgeladen, dann wurde er natürlich direkt von Universal, hat er direkt Copyright Claim bekommen, hat das angefochten, hat gesagt, jetzt ist aber mit dem Copyright Public Domain Zeug ist es eigentlich so, dass es frei ist und er hat recht bekommen. Das heißt, es gibt auch noch quasi glückliche Sachen im Internet.
Okay. Wunderschöne Sache.
Man muss sich an den kleinen Erfolgen erfreuen und so.
Ja. Das stimmt. Aber das ist ja auch schön. Auch schön.
Hm. Auch schön ist die neue Programmiersprache des Jahres 2018.
Oh, das ist eine wunderschöne Nachricht.
Die da ist.
Mhm. Python.
Python ist Programmiersprache des Jahres 2018.
Ja, warum? Weil? Total gut.
Weil das Heise gesagt hat.
Was? Der ist es doch, diese TOB-Index.
Genau, es gibt den TOB-Index, aber dort ist sie gerade auf Rang 3, aber trotzdem Programmiersprache des Jahres.
Ja, weil sie wahrscheinlich am schnellsten hochgegangen ist oder so. So, also mehr geklettert, besser interessiert als alle anderen.
Genau, den größten Zuwachs hat die verzeichnet.
Naja, genau. Irgend sowas.
Und das eine wunderbare Sache. Und man kann da voll die tollen Graphen sich anschauen. Und dann sieht man.
Ach, Graphen sind geil. Ich stehe auf Graphen.
Graphen sind wunderbar, oder?
Ja.
Python geht voll krass ab. Und alle Leute lieben Python. Es wird natürlich immer noch mehr Java, C und was ist das andere? Nee, Java und C. Jetzt sind ja nur noch zwei Sachen davor geschrieben. Aber auch nicht mehr unendlich viel mehr. Und das ist eine wunderbare Sache.
Ja, vor allem lernen halt alle Leute Java.
Aber Java ist
noch C. Also ich meine, wenn ich mich an mein Studium erinnere, Was haben wir gelernt? C und Java. So.
Das stimmt.
Und das, wo wir Lust drauf hatten.
Genau, und Python.
Ja, das machst du danach. Ja, dann kommt.
Nee, das machst du dabei.
Nein, das machst du dabei. Du hast ja Zeit als Student.
Und also dafür ist ja so, wie du Geld kriegst, so PHP und
JavaScript.
Nee, das ist scheiße.
Wie jetzt?
Nee, eigentlich.
Aber Java lernen ist auch nicht so verkehrt. Es wird besser.
Echt?
Kontinuierlich.
Und wenn ihr kleiner
seid. Und jetzt auch noch schneller.
Ja, und wenn ihr kleiner seid, macht wer was? Was heißt Scratch mit der Maus oder wie war das?
Nee, wie? Ja, Scratch gibt es eine neue Version.
Genau, das, darauf wollte ich hinaus.
Auch ja, habe ich mir gedacht.
Das ist ein Scratch.
Das hatten wir letztes Mal.
Du kennst die Programmierumgebung Scratch vom MIT doch bestimmt.
Nee, scheinbar nicht. Aber da gibt es eine neue Version.
Genau, das MIT hat eine Programmierumgebung für Kinder und andere Leute, die programmieren oder die Denkmuster des Programmierens lernen wollen, gebaut gehabt. Und der Nachteil an dem Ding war, dass es auf Flash basiert ist. War.
Ah, okay.
Und das Schöne ist, dass sie das jetzt neu gebaut haben und mit React. Und das funktioniert jetzt überall, nicht mehr nur auf dem Desktop mit Flash, sondern auch auf Mobile-Devices, so lieber Tablets als Handys und so. In der letzten Sendung vom Kongress habe ich ja davon erzählt, dass ich auf diesen Talk war, wo die vorgestellt haben, Programmieren mit der Maus.
Genau.
Und die bauen auf dieses neue Scratch auf.
Ah, und so fügt sich alles wieder zusammen.
Ah.
Und ja. Ich hatte das tatsächlich mal früher benutzt, um, ich glaube, ich habe damit eine Android-App gebaut oder so. Das ging damit mit sowas, oder? Das war doch dieses. Es gab den MIT App Inventor.
Oh, der App Inventor. Ja, ich erinnere mich dunkel.
Gibt's den noch?
Ich glaube.
Der hat auch dieses Scratch-Ding benutzt. Da hattest du auch solche Blöcke und du konntest damit so Sachen zusammenstecken und dann konntest du daraus eine App machen. Das war schon das. Great Apps.
Konto auswählen. Also ich habe da...
Gibt auf jeden Fall eine zweite Generation. Jetzt gibt es schon MIT App Inventor 2. Aha. Jetzt müssen wir schauen, ob es das ist. Ich muss erstmal Terms of Service
later. Sie wollen mich befragen.
Oh nein, later. Never take service. Scheiße, ich habe es falsch gelangt. Okay,
also ja, es gibt das noch und wir müssen das verlinken in die Shownotes.
Ich
lustig weiß, zum Rumspielen.
Geht es? Also ich weiß, damit habe ich auf jeden Fall eine App gemacht. Das war ganz lustig. Aber dann, ja, war's, dann bist du an irgendeiner Stelle. Und
damit
du bist du
also reich geworden. Jetzt verstehe ich. Du hast damit dir eine App zusammengeklickt, hast sie auf den Store gelegt, so wie das ja mit Mobile Apps immer ist. Man wird einfach reich davon.
Unendlich reich wirst du dadurch. Genau, ich habe damit so eine App gebaut und an irgendeiner Stelle sagst du so, das reicht nicht mehr. Egal, was ich jetzt quasi an diesem Teil rumklicken kann, aber am Ende ist es so viel Logik dahinter, dass du das nicht mehr in diesen bescheuerten Building Blocks machen möchtest. Ich meine, es ist alles ganz cool und zum einmal ausprobieren und so, aber dann irgendwie nicht mehr.
Du bist halt schon ein Pro. Also es geht ja, die ganze Idee davon ist ja, den Leuten klar zu machen, hier mit einer Vorschleife kannst du das machen, mit Ifs, Then, Else kannst du das machen.
Mhm, genau,
und
genau.
Die Muster bei denen beizubringen.
Ja, klar, schon klar, aber auch, ich denke, wenn du damit anfängst, kommst du dann auch wieder relativ schnell zu so einem Punkt, wo dir dann diese Blöcke dann nicht mehr reichen und dann musst du Java coden und hat keiner Lust drauf. Das ist halt einfach die Wahrheit. Wenn du davor MIT App Inventor gemacht hast, ja, und dann sagst du, ja, okay, für den nächsten Schritt musst du jetzt leider eine neue Programmiersprache lernen, die keine clicky Vierecke mehr sind. Dann ist das auf einmal was anderes.
Je nachdem stimmt das ja auch nicht. Die Komplexität steigt natürlich vergleichbar ins Unermessliche. Das ist richtig, weil du dich auf einmal mit einem beschissenen Tooling auseinandersetzen musst. Also das Tooling ist vergleichsweise schon gut und überall in allen modernen Programmierkontexten ist das verhältnismäßig gut. Wenn man sich mal anguckt, was es vor 10 Jahren noch war. Aber es ist immer noch eine Komplexität, die einfach jemanden, der von Scratch kommt, wirklich zum Teufel jagt. Das ist nicht die Programmiersprache, sondern das ist dieser ganze Scheiß, mit dem du dich rumschlagen musst.
Hm.
Ja. Und da weiß man gar nicht, wo man anfangen oder aufhören soll.
Genau, also die Sache ist hier, bei diesem MIT App Inventor hast du einen Knopf, gib mir diese App, die ich hier habe, als QR-Code und dann habe ich es auf meinem Handy.
Ja.
Und das ist einfach so viel mehr, so viel einfacher als, ja, okay, jetzt musst du irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es anfängt. Irgendwie musst du dein Shit bauen und dann musst du es signieren und musst es hochladen, aber dafür brauchst du erst einen Account und keine Ahnung, halt super, super kompliziert, um diese komplette Chain erstmal zu verstehen.
Was ganz cool ist, so als eine, wenn wir von Android-Apps reden, das Native-Script-Framework hat einen Playground gebaut, wo du im Browser eine Entwicklungsumgebung bekommst, wo du dann zwar auch mit HTML und so dein Zeug zusammenbauen kannst, aber die haben diesen ganzen Deployment-Prozess. Wie kriege ich das, was da gerade auf meinem Monitor jetzt gecodet ist, auf mein Device? Den haben die soweit optimiert, dass du letztendlich nur einen QR-Code abscannen musst.
Mhm. Also
dann
so
kompilieren
wie
sie das in ihrer Cloud und pushen dir dann das APK auf dein Handy.
Ist ja auch schon ganz cool auf jeden Fall.
Ja, also sie versuchen es schon, aber wenn man auch dann, wenn man aus diesem Rahmen heraus den Schritt machen will, dann prasselt alles auf einen ein. Dann ist auf einmal hier, dafür musst du diese ganze JavaScript-Toolchain und die Android-Toolchain installieren und du musst dich mit Zertifikaten auseinandersetzen und du brauchst noch diesen Account und ja.
Ja, genau das. Genau das. Genau das. Ja, das ist schon ein bisschen blöd. Aber vielleicht ist ja auch die Hürde extra so hoch gesetzt, dass man, weiß ich nicht, dass du die Leute erstmal davon abhalten möchtest, irgendwie Shit in App Store
zu werfen. Nee, ich glaube, das sind einfach die Abstraktionsebenen, die du dann als Entwickler durchschreiten musst, weil sie halt, dem Benutzer wird das alles wegabstrahiert, dass sie tatsächlich einen Hochleistungscomputer in der Hand haben. Aber wenn du als Entwickler da was draufbringen willst, musst du dich halt damit auseinandersetzen, weil das ist der Kontext, in dem du dich bewegst. Und das wegzukapseln, das ist eigentlich nur ein Verschleiern der Probleme oder anders. Es ist so lange schön, das wegzukapseln, wie es funktioniert. Und dann haben die Leute aber die Probleme, wenn es dann doch zu Problemen kommt. Und es gibt immer Probleme, sind wir ehrlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also das ist quasi der aktuelle Stand. Aber MIT App Inventor, da kann man voll leicht seine App zusammenklicken. Das ist schon ganz lustig. Mit diesem Scratch-Ding am Ende dann, um die Logik darunter zu bauen.
Also auch ganz lustig.
Apropos ist, QR-Codes.
Genau, nee, was ich wollte gerade sagen, was auch lustig sind, QR-Codes.
Mhm, genau, ja. So wie du QR-Codes quasi deine App auf dein Handy bekommst, kannst du auch einen animierten QR-Code nehmen, um die komplette App auf dein Handy zu übertragen. Ohne diesen ganzen Cloud-Shit, sondern du machst es quasi einfach über einen animierten QR-Code. Das ist so ein Projekt von irgendeinem Typen auf GitHub und ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht genau, was es bringt und wahrscheinlich ist es auch vollkommener Quatsch, weil du genug andere Möglichkeiten hast.
Transfer via QR. Gott.
Wenn du mal irgendwie Daten exfiltrieren willst von einem anderen Handy oder so. Ich habe keine Ahnung.
Das ist definitiv was für den nächsten James Bond-Film.
Mm, wo die dann so ein flickerndes QR-Code haben.
Ja, das ist schon sehr cool.
Und Bluetooth ist in dieser Welt ausgeschaltet und alles. Und
genau, da gibt es diesen super Jammer-Gerät, der alles Internet deaktiviert und dann kannst du nur noch animierte QR-Codes nehmen.
Ja. Das ist die Daten.
Alle Daten werden durch animierte QR-Codes übertragen. Tja, möchtest du auf
die neue Droge?
Hier, scan diesen animierten QR-Code ein. Und auf Twitter dauert es halt eine halbe Stunde, weil erst mal diese 5 Megabyte JavaScript übertragen muss über diesen QR-Code.
Man muss sich ja auch gut anschauen, dieses Demo-GIF, was sie da haben. Das Android-Phone zeigt den QR-Code und das iPhone 10 released ihn. Wahrscheinlich glüht das iPhone 10 dabei, weil es dieses Video scannen und verarbeiten muss. Und mit einem älteren Android hast du da gar keine Chance, weil es die Bildwiederholungsraten gar nicht verarbeiten kann.
Genau. Können Sie das auch mal andersrum probieren?
Das ist also definitiv was für ein Film.
Ich glaube, das ist der neue Dealer-Markt. Also du Katzenvideos, bewegte Katzenvideos und so, dann nur noch über
ich zeig dir jetzt mal einen neuen QR-Code. Das ist das voll geile heiße Video.
Die Sache ist halt quasi, könntest du dann nicht einfach nur dieses Katzenbild zeigen auf deinem Handy? Du musst ja keinen QR-Code dafür nehmen.
Ja, aber du willst es ja teilen. Und wir haben doch festgelegt, hier Bluetooth, Internet gibt's alles.
Sharing is caring.
Okay, ja, und dann musst du über QR-Code
das stimmt.
Dein heißen Katzenbilder teilen.
Geht ja heiße was. Katzenbilder. Ich weiß nicht, was du für Katzenbilder hier ankommst.
Compliance. Compliance. Aber apropos Hollywood-tauglich, ich habe dir das die Tage mitbekommen. Über Twitter ging das mit diesem Datenleak-Hacker Script-Kiddy. Irgendeine Nachrichtensendung, also Sat.1 war es, glaube ich, hat es wohl gebracht und hat im Hintergrund einfach ein Maven-Bild laufen lassen, wo Artefakte runtergeladen wurden. Also
ja, aber das sieht auch echt
ungefähr. Symbolisierung fürs Hacken.
Ja. Nee, das habe ich nie gehört. Das hört sich genau so an, ja.
Ja. Wusstest du nicht, dass du der volle Skill-Hacker bist?
Ja.
Aber ich muss sagen, das baut ja auch dann so eine halbe Stunde. Und dann, nee, das passt schon. Sieht auf jeden Fall immer gefährlich aus.
Ich hätte ja erwartet, so einen NPM-Install machen oder so, wo wirklich
wo es bunt
passiert.
Ist.
Wo ja, wo bunt es bunt ist, ist außerdem.
Ja, das stimmt, ja. Bunt ist schon noch cooler, aber das ist nicht hackermäßig genug.
Außerdem habe ich nicht heute gelesen, dass dieser Orbit irgendwie gar kein Hacker ist, sondern sich die Sachen aus dem Darknet zusammen gekauft hat. Ist das nicht heute auch so vorbeigeflogen in meiner Timeline?
Das ist genauso rausgekommen, wie dieser Typ in Bremen wahrscheinlich gar nicht zusammengeschlagen worden ist, politisch motiviert, sondern das eine ganz andere Geschichte war.
Aha. Genau. Es werden jeden Tag irgendwelche Typen zusammengeschlagen irgendwo. Ich weiß
was? Jeden Tag werden Leute zusammengeschlagen?
Ja.
Ich habe gedacht, wir hören auf damit, mit Sterben. Nee. Wir müssen auch aufhören mit Zusammenschlagen.
Nee.
Doch, heute.
Nee.
Heute ist der Tag.
Ja, mach mal. Du kannst ja mal aufhören.
Ich hab angefangen.
Du kannst ja bei jetzt dir mal anfangen, mitmachen. Aufzuhören.
Genau. Nee, du musst wir fangen jetzt mal an, Leute zusammenzuschlagen.
Das
ist ein Anfang.
Wir hören Fahrt heute auf. Heute hören wir auf, Leute zusammenzuschlagen. Und wenn sich alle dran halten, dann schlägt morgen keiner. Egal. So funktioniert es leider auch nicht in diesem Kapitalismus. Also, weil Raub, Mord, Tod und so. Also, ihr wisst schon. Das
war Moment, was hat das jetzt mit dem Kapitalismus zu tun? Der Kapitalismus, der kümmert sich doch nur um das Kapital. Der ist ja da.
Genau.
Das
der
hat
Markt
ja nichts
regelt
mit Raub und Totschlag
doch,
zu tun.
Der freie Markt, der andere will es. Und deswegen tritt man ihn von hinten und deine fällt hin und haut sich den Kopf auf. Das kann schon passieren.
Das kann schon passieren. Da habe ich überhaupt keine Erfahrung mit gemacht, aber es kann schon passieren, dass der dann so hinfällt und dann tritt man immer drauf.
Nee, da ist niemand drauf getreten.
Da ist man drauf gefallen.
Ist auch, also so oder so, also ich meine, niemand soll hier irgendjemand treten, hauen und das macht man nicht, weder auf dem Schulhof, ja, noch beim
das
Studium.
Das macht man nicht, wie der Ingo das damals gemacht hat auf dem Schulhof.
noch sonst irgendwo. Lass den Scheiß. Einfach. Und wenn wir uns alle drum halten,
lieber.
Ja, Wort zum Sonntag, dann stirbt auch keiner mehr durch so einen Scheiß.
Nee, da stirbt niemand mehr. Wenn alle aufhören zu sterben, dann stirbt niemand mehr. So einfach ist es.
Okay, wir machen das, was der Felix sagt. So
yep. Wird es. Finde ich gut, dass ihr euch dran haltet.
Ja, ja, gut, okay. Wo waren wir? China ist auf dem Mond gelandet.
China ist auf dem Mond gelandet. Ist auch nur so eine Side-Note, weil wir reden ja gar nicht über euch.
Ja. Ach so, die genau, stimmt, wir waren da. Noch bei diesem Orbit, aber müssen wir dazu irgendwas
aber
sagen?
Aber das passt ja wohl richtig gut, Orbit und China ist auf dem Mond gelandet.
Ich finde auch, das ist die perfekte Überleitung.
Scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja,
okay, ja.
Das hast du selber verkackt jetzt.
Ja, gut, super. Mhm. Okay, also kommen wir vom
Das war die Übergang
Orbit
und das war es eigentlich auch schon. Mehr wollen wir dazu gar nicht sagen.
Ich glaub,
sind auf dem Mond gelandet, haben jetzt gesagt, alles geil, beste Sache, haben jetzt dort einen Roboter oder so.
Haben eine Fahne gehisst vielleicht oder so.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der, weiß nicht, kann so.
Das machen nur die Amis, ne? Die stellen sich da hin und hissen Fahnen.
Also wenn man ihn darauf programmiert, dass er eine Fahne hisst, dann kann der auch eine Fahne hissen. Was spricht dagegen?
Können ja auch was Sinnvolles machen. Ich meine, klar kann er Fahne hissen, aber ich meine, der kann ja auch irgendwelche Steine analysieren
und
oder was.
Die wichtige Frage ist, haben sie Nazis gefunden?
Die Antwort ist, man weiß nicht genau. Vielleicht verbünden die sich gerade wieder mit Chinesen.
Das Lustige ist, dass manche Tageszeitungen ja getitelt haben, dass sie so erfolgreich auf der Dark Side of the Moon gelandet sind. Und Dark Side of the Moon ist ein Titel von
Pink Floyd.
Pink Floyd, genau. Und der korrekte Begriff heißt halt einfach nur die abgewandte Seite des Mondes.
Die Far Side.
Far Side, genau. Ja, auf Deutsch halt die abgewandte Seite. Ja.
Ja. Aber man sagt schon Fall. Die dunkle Seite des Mondes. Also ich meine, der
nee,
ist
sagt
halt
man nicht.
Nee, das sagst du nur in der Nazi-Theorie.
Genau, das sagst du, wenn du dort
wenn ich da bin und okay. Ja, immer, die abgewandte Seite. Ja, von der Erde abgewandt. Ne? Vom Licht ist ja nicht immer abgewandt. Da wird
das
ja
ist korrekt. Deswegen ist da auch ab und zu mal hell.
Ja. Hm. Schade.
Das ist natürlich fies, oder?
Ja. Ist aber auch, ja. Wir denken uns einfach mal die Sonne weg und dann.
Ja, klar, dann ist da auch dunkel. Total logisch. Duh, weiß man doch. Denkt dann sich einfach die Sonne weg und dann ist es dunkle Seite.
Dann ist jede Seite dunkel.
Ja.
Außer wir leuchten mit ganz vielen LEDs drauf oder so.
Klar.
Ja, macht Sinn.
Dann machen wir das so. Das hört sich nach einem wunderbaren Plan an. Wir machen die Sonne aus, machen alle unsere LED-Scheinwerfer an, leuchten auf den Mond, Fragezeichen Profit. Damit wir sagen können, was auch immer können wir dann sagen. Ich habe keine Ahnung, was es soll, aber am Ende haben wir es gemacht.
Dann können wir sagen, es gibt eine dunkle Seite des Mondes, Mann.
Toll.
Weil wir können ja nur die eine anleuchten, außer die Chinesen fliegen halt rum und machen den
die machen ihren Roboter-Scheinwerfer an und ach nein, ihr habt unseren Plan kaputt gemacht. Kann mal einer die Sonne wieder anmachen? Okay, naja, war ein guter Plan. Leider hatten wir mit diesem einen Roboter nicht gerechnet. Ja, Ingo, so wunderbar. Tollen Plan hast du da. Leider direkt kaputt gegangen.
Ja, komm, machen wir weiter.
Ja, besser.
Irgendwas mit CPUs, davon verstehen wir vielleicht was. Aber auch nur vielleicht.
Also, wir haben ja dieses Side-Channel-Angriff wird schon eine ganze Zeit drüber geredet, Spectre und Meltdown und V2 und was auch immer die aktuelle Dings heißt.
L1, irgendwas, egal.
Mhm. Und das nächste Level sind Side-Channel-Angriffe, die CPU-agnostisch sind und auch wieder auf bestimmte Caches von dem Betriebssystem abzielen. Und hier in dem Fall ist es der Page Cache, also Page Cache Information, die quasi ausgelesen werden kann durch diese Side-Channel-Angriffe. Und we also show that Page Cache metadata can leak to a remote attacker over a network channel, producing a stealthy covert channel between malicious locus sender process and external attacker. Scheiße. Jetzt heißt, dann kannst du noch nicht mehr sagen, ja, ich habe aber ARM CPU und da ist es überhaupt kein Problem mehr, sondern auf einmal ist dein Betriebssystem ein Arsch. Und das ist doch scheiße, oder?
Ist auf jeden Fall scheiße, wenn dein Betriebssystem ein Arsch ist. Es sei denn, du hast Windows 7 und Microsoft hat es dir kaputt gepatcht, aber...
Ah, dann hast du ein anderes Problem, dann hast du kein Netzwerk mehr, das ist ja auch scheißegal. Kannst auch nicht mehr gehackt werden, das ist total easy.
Okay.
Ja, und jetzt gibt es quasi Side-Channel-Angriffe auf den Cache, der von deinem Betriebssystem bereitgestellt wird und der ist natürlich genauso anfällig gegen Timing-Angriffe. Und blöd. Blöd, immer sehr doof und jetzt, keine Ahnung, muss man updaten oder so?
Haben die ein Logo? Haben die ein Sounddesign?
Sounddesign. Die haben Paper, also, das ist scheiße.
Heutzutage reicht es nicht mehr. Also es ist nicht so gefährlich, weil die haben kein Logo, kein Sounddesign. Können wir ignorieren, würde ich sagen.
Ja. Page-Cache-Attacks hört sich auch schon total langweilig an, ja.
Ja, also ich meine, man braucht eine coole Abkürzung, man braucht irgendwie ein Logo, man braucht ein Sounddesign, tolle Webseite.
Die haben echt ihr ganzes Ding nicht gemacht, aber die haben es nicht anständig durchgezogen. Wie hättest du es genannt? Wir können uns jetzt einfach einen Namen überlegen, wenn die es nicht gemacht haben.
Nee, ich bin nicht kreativ genug dafür.
Okay, warte, wie wär's mit?
Also nicht um die Zeit.
Page Crash. Was hältst du davon? Das ist doch ein geiler Name.
Page Crash. Gut, geht richtig gute Musik zu machen, ja.
Ja, es könnte auch eine Death Metal Gruppe sein, aber das ist ja mit einem. Okay,
ja.
Perfekt.
Und
dann,
also ich wollte mir noch mal eine Combo gründen, dann dieses Page Crash.
Page Crash. Ich finde, das ist ein wunderbarer Name.
Und hier sind die Jungs von Page Crash.
Page Crash. Das darfst du singen, Ingo. Da bist du unser Lead-Singer. Aber du musst diese super dunkle, raue Metal-Stimme haben, ansonsten geht's nicht. Genau. Wir können dir auch so ein Darth Vader-Helm aufsetzen, das ist auch in Ordnung dann.
Dann spielen wir auf unseren CPUs.
Nee, auf unseren Diskettenlaufwerken.
Ja.
Mhm. Und den so Nadeldruckern.
So machen wir das.
Wunderbar. Page Crash.
Kommen wir zu System D, was auch crashen kann, manchmal vielleicht. Weiß ich nicht.
Doch.
Ja?
Updaten muss man schon wieder. Weil der Pöttering hat schon wieder irgendwelche Fehler gemacht.
Naja, also wenn du ein Windows 7 hast, solltest du nicht updaten. Nur mal das zum Klarstellen.
Niemals mehr updaten. Ansonsten löschen die dein Windows 7 einfach weg. Dann hast du noch fest nur noch in DOS rein oder so.
Ja. Boot-to-Bus.
Genau.
Was ist denn
genau, jetzt mit SystemD? Also SystemD, alle lieben SystemD, ist ja wirklich klar. SystemD ist quasi ein Stück Software, was aus verschiedenen Komponenten besteht, unter anderem auch der SystemD Journal D. Das ist quasi das Ding, was alle Leute lieben, nämlich diese das Journal, was dir anzeigt, ob was gerade mit deinem System passiert. Jetzt ist herausgekommen, es gibt drei Vulnerabilities, zwei Memory Corruption Vulnerabilities und eine Information Leak, also Out of Bounds Read Vulnerability, wenn du quasi zu viel logst, also irgendwie, keine Ahnung, mehrere Megabyte, Command Line. Also noch nicht mal, wenn die Logzeile zu lang ist, sondern wenn eine Command Line zu lang ist. Also wenn du sagst, führe das Programm mit diesen folgenden Kommandos aus, dann kann es kaputt gehen. Das ist natürlich, da muss man natürlich gut schauen, ob man das als Angreifer überhaupt entsprechend quasi hat, ob man das in der Hand hat, ob man quasi SystemD-Services auch von Hand selber starten darf. Dafür muss natürlich das SystemD-User-Zeug erstmal konfiguriert sein und so. Aber prinzipiell ist es dann so, du startest quasi ein Programm als SystemD-Service und der ist halt, hat halt ein besonderes lange Command-Line und dann crasht dein Journal und du kannst dann quasi den Computer hacken. So. Das hat auch einen tollen Namen. Hat keine
kein Sounddesign.
Ja, also das, aber einen tollen Namen haben wir ja für das andere Ding auch gefunden. Das heißt, Page Crash. Bin schon mal auf dem gleichen Level wenigstens.
Ja.
Das hat hier drei
Namen?
CVEs, drei CVE-Nummern, was ja voll krass ist, im Gegensatz zu nur einer. Ja. Genau, und System Down heißt es, weil System.de ist wie System Down. Und dann machen sie ganz viele Quotes zu System of a Down aus irgendeinem Grund. Und System of a Down. Wunderbar.
Okay. Ja, ohne Sounddesign. Ich nehme keine Lücken mehr ohne Sounddesign.
Also das ist auch, hat ja noch nicht mal Farbe, ja.
Also ja,
hat
nee,
irgendwelche nicht Sachen bunt. Eingefärbt.
Also, Pöttering macht weiter, ist nicht so schlimm.
Ja, Pöttering, das war nicht so ein schlimmes Ding jetzt. Fix einfach dein Shit.
Ja, oder gleich in die Kommentare wieder, ist not a bug, ist Design.
Ist ein Feature.
Genau.
Ja, nee, also it's not a bug, it's a feature, ist ja iPhone. Da können wir denen nicht ihre Ideen klauen, wie sie mit Fehlern umgehen. Er sagt einfach, das ist kein Problem von SystemD.
Genau.
Fertig.
Funktioniert. Super. Was sollte man jetzt machen, wenn man trotzdem SystemD einsetzt? Ist da jetzt irgendwas?
Updaten.
Ist schon, sind die geupdatet? Also bringt das schon was?
Warte, ich schaue mal ganz kurz nach. Ich habe es natürlich nicht anständig nachgeschaut. Es gibt, es funktioniert auch erst ab einer bestimmten Version. So. Nämlich ab Version 2.23 oder so. Das heißt, wenn du noch ein altes System hast, dann ist alles in Ordnung. Also wenn du zum Beispiel ein Debian hast, dann wirst du quasi für immer sicher sein gegen diesen Bug, weil du ja niemals auf so eine hohe Version, System-D-Version kommen wirst.
Adversary and patches sent to Linux Distro am 26.12. Also
genau,
waren die zum.
Ah, es wurde gefixt in August 2018. Introduced June 2015 mit SystemD 2.2.1 und August 2018 gefixt. Das heißt, wenn du mal geupdatet hast seit August, bist du quasi wieder safe.
Aha. Es liest sich ja aber ein bisschen anders, aber wie auch immer.
Steht hier. We will publish our exploit in the near future.
Na gut, whatever.
Oder?
Ja. Ist das derselbe Link, den du da. Ja, okay.
Achso, warte. Aber es geht nur um eine CVE-Nummer, okay. Nämlich die.
Also, wie auch immer, da scheint irgendwas gefixt worden zu sein schon, weil, wie gesagt, 26.12. Adversary and patches sent to Linux Distro.
Bla bla bla.
So mich mal. Also von dem her. Ja. Haben wir eigentlich Hörer?
Bestimmt.
Oh ja, doch.
Also im Chat ist ständig mehr jemand.
Okay.
Ja. Genau. Ist auch toll zusammengeschrieben, aber wie gesagt, ohne Sounddesigner ist es natürlich alles hinfällig. Da kannst du ja viel erzählen. Wenn du keinen Song dazu hast,
kann das nicht sein. Kein CVE-Lied.
DTD CVE 2018 375.
Das ist der beste CV auf der Welt. What yeah. macht System die kaputt?
Jetzt Ingo, aufhören, aufhören. Du darfst es nur in dieser Metal, dunklen Metal-Stimme singen.
Du bist du System of the Day.
Ah, viel besser.
Ah, wunderbar, ja. Das ist genauso, genauso. Ja. Apropos andere Sachen, die kaputt sind. Wenn ihr Amarok 2.9 in Benutzung habt, dann solltet ihr nicht auf den Update-Library-Knopf drücken, weil dann wird euer komplettes Home Directory gelöscht. Das ist echt unpraktisch.
Mal gucken, welches. Ich habe Amarok schon, ich glaube, seit 10 Jahren nicht mehr verwendet, aber. Nee, ich hab's noch gar nicht drauf. Haha, gut, okay. Seitdem ich keine Musik mehr höre und keine Podcasts mehr darüber höre und abgleiche. Also früher habe ich da auf den iPod, das war so Sachen, gibt's damals. Ah, Opa erzählt vom Krieg wieder. Da habe ich das letzte Mal Amarok verwendet. Als es noch diese
diesen
drehenden Festplatten und so, wisst ihr noch?
Gab? Ja, das war noch cool. Und ich, also ich fand's sehr erstaunlich, dass diese drehenden Festplatten nicht die ganze Scheißzeit kaputt gegangen sind, weil ich meine, es ist Gerät, was du die ganze Zeit irgendwo reinwirfst in irgendwelche Taschen und so, und du hast eine Festplatte drin.
Und das war halt unsere Apple-Qualität.
Genau,
da war funktioniert Apple noch Qualität.
Da war aber keine Apple-Festplatte drin. Nee. Da war ja auch.
Nee, aber sie haben die ausgesucht.
Ah, natürlich. Die Auswahl ist natürlich was Wichtiges, wie so eine Heiligsprechung und dann hast du gleich +10 Arme gegen Bewegung.
Hast du da Zweifel dran?
Nee.
Ja, dann ist gut.
Ja, also unser funktioniert auch noch, unser mit der drehenden Festplatte. Was nicht mehr funktioniert, ist der Akku. Und das ist halt irgendwie schlecht.
Aber den kann man ja bestimmt nachkaufen, oder? Nee, bestimmt nicht mehr. Aber kannst du nicht irgendwie Doppelbatterien reintun hinten oder so?
Stimmt, ja. So macht man das. Danke. Okay, also wer Amarok hat, muss aufpassen.
Und also das ist, ich wollte dazu eigentlich sagen, zu dem Systemd-Ding, klar, das ist doof, hat man nicht aufgepasst, irgendwie kaputt, und dann gibt es quasi andere Fehler.
Ja.
Es gibt solche und solche Probleme.
Ja. Aber ich meine,
und dann noch die anderen.
Ja,
und das sind die schlimmsten.
Genau. Ja. Das Schlimme ist halt so, dieser Fehler es passiert ja leider öfter, ja, dass irgendjemand irgendwo ein RM-RF und dann irgendwie irgendwas reingepiped hat und nicht aufgepasst hat, in welchem Verzeichnis er sich gerade befindet und was er gerade löscht. Das ist echt böse.
Man erwartet das halt nicht von seinem Media Player.
Nee, naja.
Aber also der macht halt RM. Das kann ein Media Player natürlich auch. Das ist halt das Ding, ja. Und deswegen muss man gut schauen,
deswegen
wie man
Capabilities
Backups machen. Eigentlich soll es nur Backups machen.
Immer Backups haben. Oder ein Capability-System, aber das hat sich ja auch leider nicht durchgesetzt.
Doch. Nee. Selinux. Alle Leute lieben das, habe ich gehört.
Oh ja, total.
Alle wissen auch genau, wie es funktioniert, wo du was machen musst, damit dein Docker-Container wieder funktioniert.
Genau, einfach ausschalten, alles ausschalten.
Nämlich du sagst, irgendwo schreibst du irgendwo off rein.
Disable.
Genau. Und dann funktioniert es wieder. Ja, passend dazu. Rootkits sind quasi so schlimm wie, ich krieg keine, Ingo, hilf mir mal, mach mal eine Überleitung.
mach mal, UEFI kommt von
Microsoft. Ich war tatsächlich in einem Vortrag auf dem Kongress, und das war einer von denen, also ich war nicht so vielen Vorträgen, aber in dem Vortrag über UEFI Rootkits, und der war auf der 35C3, kann man sogar jetzt nachhören, und der beschreibt quasi eins der ersten Rootkits für EU UEFI in the wild. Und jetzt haben auch quasi internationale Presse haben das quasi mitbekommen, deswegen habe ich sie jetzt verlinkt, weil es eigentlich eine ganz coole Sache. Genau. Und dein BIOS ist quasi out, also keiner benutzt mehr BIOS, aber alle Leute lieben UEFI, und UEFI kann genauso kaputt gemacht werden.
Und das war ja schon
jetzt
länger
benutzen
klar.
Es böse Leute.
Ja.
Das State Actors.
Das klingt auch nach einer Band.
State Actors!
NSA.
NSA.
Ja, genau. Also das geht hier darum, dass jetzt quasi die internationale Presse mitbekommen hat, was so cooles auf dem Kongress ging, weil die hören jetzt auch quasi alle Vorträge immer nur nach, aber halt auch nicht sofort, sondern halt irgendwann mal. Und manchmal wird dann auch wieder darüber geredet. Genau.
Das wollte ich nur mal mit
verlinken. Also den Vortrag nochmal angucken.
Ja, genau. Vortrag, der ist sogar ganz gut gewesen. Ingo, jetzt hilf mir für die nächste Überleitung. Du machst die nächste Überleitung.
Ich weiß noch nicht mehr, worum es geht. Also um wahrscheinlich auch wieder Bilder oder so. Capture lösen.
Ja, aber was hat das mit
Rootkits? In the Wild. Nee. Wild,
das
Wild,
danach.
Tierbilder. Tierbilder? Capture.
Tier. Nee, klar. Klar. Ganz. ganz klar. Was?
Du wolltest die Überleitung. Jetzt mach.
Wild. Tierbilder. Captures. Ja. Ja. Ingo-Logik, ganz klar. genau, es gibt mal wieder diese, es gibt ja dieses, also es ist ja immer eigentlich ein Hin und Her zwischen diesen Capture-Providern, also in, eigentlich nur, es gibt ja eigentlich nur Recapture von Google, oder? Ja. Gibt es noch andere Capture-Provider? Ich glaube nicht, die machen
nicht mehr, die sind alle ausgestorben.
Die sind alle, genau, weil ja Google jetzt quasi mit ihrem bescheuerten Bildererkennungsquatsch unendlich viele Millionen wahrscheinlich noch macht, nur, dass sie dieses Capture-Dingens haben und trainieren damit ihre AI, damit sie Tierbilder kennen kann wahrscheinlich oder so.
Ja, man muss sich auch immer bewusst sein, jedes Mal, wenn man bei so einem Capture, wo man Ampeln auswählen soll, oh, die grüne Ampeln, eine rote selektiert, dann überfährt jedes Mal ein selbstfahrendes Auto einen Passanten.
Ein Roboter.
Nee, ein Roboter.
Ein Roboter. Ein Roboter.
Jedes Mal. Es geht quasi, es wird live gestreamt an den Tesla und der zack. Tja, das war's. Hättest mal den richtigen Knopf gedrückt. Yeah.
Und wenn du zu lange brauchst, ja, dann überfährt das Auto auch alle Ampeln. Ja, das musst du dir auch mal überlegen.
Das musst du überlegen. Mhm. Und ja, deswegen verstehe ich nicht genau, warum diese Bilder so scheiß lange laden jedes Mal. Also wenn die, dass sie so einfaden. Die wollen wahrscheinlich, dass die Autos irgendwo gegenfahren. Die wollen die Revolution verhindern.
Okay, also die haben jetzt wenigstens eine nette Webseite und so ein bisschen was erklärt. Ich meine,
und
das fehlt
Namen,
jetzt irgendwie.
Und die Namen. Haben ein GIF, haben die wenigstens.
Ja, jetzt fehlt noch Sounddesign, aber ist schon mal besser. Also nicht nur.
Doch, Sounddesign hat was damit zu tun, denn diese Uncapture verwendet das Audio, quasi den Audio-Fallback von Recapture, ihre Captures zu lösen. Und die machen das quasi so, dass die diese, dass sie diese Speech-to-Text von Google verwenden, um ihr Capture zu lösen. Und das ist eigentlich schon eine ganz schön coole Sache.
Okay.
Genau. Und genau, die benutzen das quasi und am Ende, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was diese Lösung immer, was diese Dinge immer sind, aber du kriegst irgendwie so einen Text gesagt und daraus musst du dann irgendwie was heraushören und dann musst du die zusammenstecken und dann musst du die Zahl dann noch eingeben und das kann dieses Uncapture wohl ganz gut mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, 90%iger Chance, also das ist schon echt gut, also für ein Capture ist das Hammer. Mhm. Und das ist echt schnell.
Brauchen wir also nicht mehr echte Captures lösen. Können wir jetzt.
Und es ist schneller, als diese Audio-Challenge tatsächlich einfach abzuspielen. Das ist halt einfach schon ganz schön geil.
Ja. Und trotzdem fahren die einen Roboter die anderen Roboter um. Das ist schon ein bisschen komisch.
Kann ich überhaupt nicht verstehen.
Also hier, aber
wahrscheinlich hätte er ihn gehört. Dann
wenn der eine Roboter für den anderen Roboter Sachen löst, dann müsste das ja auch irgendwie.
Hätte der eine Roboter wenigstens gerufen, dann hätte es wahrscheinlich, wäre er nicht umgefahren.
Ah, fahr mich nicht um! Oh, Entschuldigung.
Ups, oh sorry, das hab ich hab dich jetzt nicht gesehen. Irgendjemand hat gesagt, das ist eine grüne Ampel. Okay. Ja, das war das. iPhone-Verkaufsverbot, keine Ahnung. Habe ich da jetzt mit reingenommen, weil das war in meiner Liste von Dingen.
Ah, in deiner Liste.
Irgendwie Qualcomm hat gesagt, nee, da sind aber irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwelche Patente verletzt oder so ein Quatsch. Und dann
Stromsparfunktionen. Und sie waren doch erst in Asien irgendwo erfolgreich und dann hat hier das Landgericht München auch gesagt, auch wenn die da in Asien sagen, das geht in Ordnung mit dem Verkaufsverbot, dann machen wir das hier eben auch.
Ja. Und jetzt ist tatsächlich
sind sich einfach nicht einig darüber, ob wie das jetzt ausgelegt werden soll hier in Deutschland. Apple sagt, das gilt nur für die Apple Stores, aber alle Retailer dürfen natürlich noch weiter 7 und 8 verkaufen. Und Qualcomm sieht das natürlich nicht gerne. Da hatte ich jetzt noch keine News zugehört. Aber Apple selbst verkauft die 7er und 8er in Deutschland zurzeit nicht.
Ja, also es betrifft Online-Store, nicht alle iPhones, oder? Sondern nur ein paar bestimmte.
Die älteren. Nein, 7 und 8, genau. Das
7, 8 und X.
Das X hatten sie aber selber schon rausgenommen, weil sie wollen, dass die Leute das XR kaufen.
Oder
und
XS?
Deswegen, nee, das X, es gibt ja beide, XR und XS. Aber als Ersatz für das X war dann das XR und das kleinere, ist das?
Echt? Hier steht, richtig? Das iPhone X hatte Apple in seinem Angebot bereits selbst durch das XS ersetzt. Also kann
ja,
auch vielleicht.
XS dann, ja, also rum. Ja.
Keine Ahnung, diese komischen, jetzt heißt es nicht, heißt es dann überhaupt XS, weil das iPhone X heißt ja 10.
Gesundheit.
Geh weg. Oder heißt es dann 10R ja. und 10S?
Also,
ich weiß es
wenn
nicht.
Steve Jobs noch leben würde, hätte er so einen Scheiß
das
nicht zugelassen. Das sage ich
Steve
euch gleich.
Steve Jobs wäre das nicht.
Der, die der hätte die nicht gesagt, es gibt Scheiße X gewesen, und ja. X1 und XR und XS und XA. Der hätte
es gibt das iPhone 10. Das hätte er gesagt.
Ja, und dann kommt
oder 11, er hätte wahrscheinlich 12. von
der hat er hätte einfach nur gesagt, der ist just an iPhone.
Ja, das ist das neue iPhone. So, und kauf bitte das neue Scheiß iPhone.
Mhm.
Fertig. Reicht ja auch. Man muss nichts dazu sagen. Es ist ein iPhone. Das ich meine, es ist geil. Ja? Alle wissen, dass es geil ist. Ja.
Genau. Und tja, wenn es jetzt auch 12.000 oder 13.000 Euro kostet, ist völlig egal.
Nö, also der, nee, keine Ahnung, wäre es mit Steve Jobs auch noch teuer geworden? Das ist jetzt die interessantere Frage. Hätte Steve Jobs nicht gesagt, nee, ist teuer genug? Leute können das jetzt haben? Und fertig?
Egal.
Wir tja, wir können wir ihn fragen?
Wird nee. Schwierig.
Nee. Also, wenn du mit Elvis reden kannst, dann kannst du vielleicht auch mit Steve reden, aber.
Okay, alles klar, dann, dann müssen wir
ja,
das machen.
Das könnt ihr dann machen. Ansonsten XS könnt ihr
Max
euch
zum beschissener fucking.
Bis Mann, dahin könnt ihr euch ja krank schreiben lassen, bevor ihr mit. Also, wenn ihr schon mit Steve reden könnt, dann müsst ihr euch bestimmt krank
dann
schreiben
müsst ihr
lassen.
Euch krank, aber da könnt ihr, da könnt ihr euch bei WhatsApp deine Krankschreibung holen.
Ja. Was, ich hole mir jetzt eine bei WhatsApp. Ja. Liebes WhatsApp, ich bin krank. Machst du mir
nee, eine ohne, Krankschreibung? Also hier, eine Hamburger Firma bietet einen neuen Service für Krankschreibung bei Erkältung via WhatsApp. Ärzte sehen das skeptisch. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so einen Quatsch gibt, aber es gibt ja wohl jeden Quatsch.
Die wollen da ja Geld mit verdienen. Wie wird denn das abgerechnet?
Keine Ahnung, 50 Cent pro SMS oder sowas.
Ja, SMS, da geht es aber um WhatsApp.
WhatsApp-SMS halt.
WhatsApps.
WhatsApps.
Ja, keine Ahnung. Na, wahrscheinlich, damit du das aus, also die schicken dir wahrscheinlich dann eine DE-Mail und die musst du bezahlen oder so.
Hier, 9 Euro kostet die.
Siehst du? Die DE-Mail.
Bei Erkältung erhalten sie für 9 Euro eine gültige Krankschreibung vom Telearzt über WhatsApp und per Post. Telearzt, was ist denn dein?
Ich bin krankgeschrieben vom Telearzt.
Geht aber auch nur zweimal im Jahr, ne? Um Wieso? Tricksereien keinen Vorschub zu leisten.
Wieso geht es nur zweimal?
Ja, um Tricksereien keinen Vorschub zu leisten. Die wollen halt nicht die Blaumacher auf der Plattform haben. Hm. Und der ehrliche Arbeiter in Deutschland hat nicht mehr als zweimal im Jahr eine Grippe.
Ab Eingang ihrer Bestellung und, maximal 5 Tage und zusätzlich 3 Tage rückwirkend. Was? Was kannst du rückwirkend dir eine Krankschreibung holen?
Also 5 Tage plus ah, ja, und 3 okay, noch minus. Also, oder wie?
8
also,
Tage, das ist schon ganz anständig.
Also 8 Tage kann ich mich krankschreiben lassen.
Gut. Ja, aber 8 Tage außer, also.
Ja. Naja, und das zweimal hintereinander. Oder nicht.
Oder so.
Das kostet auf jeden Fall 9 Euro Servicegebühr.
Ja.
Nicht gesetzlich Versicherte müssen wie beim normalen Praxisarzt gegen Rechnung zusätzlich 16,08 Euro zahlen, gemäß GOE. Für die Diagnose, Therapieempfehlungen, gegebenenfalls Krankschreibung. Hm. Aha.
Okay. Naja, gut. Könnt ihr mal ausprobieren und könnt
also
auch
nee,
eine Meldung geben.
Das solltet ihr nicht aus. Also, ich meine, es gibt ein paar Sachen, die man ausprobieren kann, aber ich denke nicht, dass das dazu gehört. Wenn ihr krank seid, dann geht ihr zum Arzt und nicht zum WhatsApp-Arzt.
Zum WhatsApp.
Zum WhatsApp. Ich meine, was ist das denn bitte für ein Quatsch, ja? Oder findet ihr es in Ordnung? Also, ich find's echt. Also.
Ich meine, für 2 Tage.
Außer du wohnst natürlich in Brandenburg, ja? Also dann kann ich das verstehen, weil da gibt es ja niemanden, der dir irgendwie eine Krankschreibung geben kann, weil es halt niemanden gibt, ja?
Sagst du.
Ja.
Wir haben ja alles im Ort. Das ist kein Problem.
Echt?
Ja. Alle möglichen Ärzte.
Ja, okay, alles klar.
Ja? Zahnärzte.
Wie viele Zahnärzte habt ihr bei euch im Ort?
Ein. Na zwei, nee, also es ist ein Was Mann, jetzt? Eine Frau, jeweils ein, also die haben aber eine Praxis zusammen. Also zählt man das jetzt als eins oder zwei, wenn es zwei Ärzte sind in einer Praxis?
Eine Praxis.
Ja, aber er hat ja nach Ärzten gefragt und nicht nach Praxis.
Ja, ach so, ja, valide.
Ja. Das stimmt, ja. Nee, das ist fair. Also da muss ihm Ingo recht geben.
Vier Allgemeinmediziner, zwei Praxen, aber vier Allgemeinmediziner.
Hast du darauf geachtet, als du da hingezogen bist?
Nee. Aber
ach so, ich dachte schon, jetzt kommt der Spruch, in deinem Alter muss man das.
Nee, da hätte ich ja dann was, Proktologen oder was braucht man? Und das haben wir hier dann doch nicht.
Also ich habe jetzt da mal ein bisschen runtergescrollt und das ist schon echt.
Also das brauche ich, brauch ich per WhatsApp, ja? Also die richtig wichtigen Ärzte. Also ich meine, Krankschreibung kann ich mir von jedem Arzt holen. Aber mal
ja,
so die,
zum Beispiel vom WhatsApp-Arzt.
Ja, vom WhatsApp-Arzt, aber per WhatsApp hier den Einlauf und so. Also die wichtigen. Ja.
Kannst du, bitte schieben Sie das iPhone schon wieder rektal ein.
Voll in der Compliance-Lampe drin. Oh Mann.
Bitte schalten Sie jetzt 10 Scheinwerfer ein und warten Sie 5 Minuten.
Ich analysiere, wie es dann verläuft.
Oh Gott, ekelhaft. Ekelhaft. Nicht. Okay.
Ja, also Compliance-Lampe rot, eindeutig.
Tief, dunkel, rot, fast braun schon, ja. Das ist echt ekelhaft.
Das hat uns jetzt wieder Hörer gekostet.
Gleich. Das stimmt, da können wir jetzt nicht mehr senden. Das war's jetzt, das war die letzte Sendung.
Aber sowas.
Jedenfalls, es funktioniert so. Ich habe jetzt unten in auf diese Webseite jetzt mal geschaut.
Ja.
Und da auf der letzten Link ist so.
Angemeldet?
Das funktioniert so, du hast dem WhatsApp-Arzt hast du quasi Geld überwiesen und dann sagst du, hallo, ich habe Husten und Halsweh. Und dann sagt er, oh, es tut mir leid. Und dann kriegst du eine Krankschreibung.
Das ist schön.
Naja, dann toll, oder?
Mach ich das doch mal.
Achso, ja, und du scannst deine Versicherungskarte ein.
Ja, nein.
Du machst ein Foto von deiner Versicherungskarte.
Ja.
Das finde ich ein bisschen weird, muss ich ja sagen.
Ihre Daten, Ihre WhatsApp-Nummer, wie wollen Sie bezahlen? Ich verstehe nicht, warum er überhaupt bezahlen muss. Also ich meine,
es ist ein Arzt und er arbeitet.
Ja, aber
wenn ich zu einem normalen Hausarzt gehe, muss ich da auch nichts zahlen, wenn ich eine Krankschreibung haben will.
Ach so, die WhatsApp-Ärzte sind wahrscheinlich nicht kassenärztlich anerkannt.
Ja, dann brauchen sie auch meine Krankenversicherung nicht. Wenn sie nicht Krankenversicherung...
So, sie wollen dich identifizieren.
Mhm. Aha.
Hast du schon recht, wenn das eine privatärztliche Gedöns ist, dann müssen sie deine Daten anders abfragen. Aber es ist wahrscheinlich legaler, die Krankenkassenkarte zu fotografieren, als die Personalausweis zu fotografieren.
Ja, und wahrscheinlich denkt derjenige, ja, wenn man bei einem Arzt ist, auch wenn es ein WhatsApp-Arzt ist, dann will er ja wahrscheinlich eher meine Krankenkassenkarte als meinen Ausweis sehen. Ja, das ist so. Hier ist mein Doktor, Frau Doktor, hier ist meine Karte. Ich habe Halsweh. Das ist schön. Hier haben Sie Ihre Krankschreibung. Das ist echt Wahnsinn.
Und das Beste ist, du kriegst dann quasi diesen Schein zum selber ausdrucken. Ja. Das ist einfach so geil.
Das ist schon ein bisschen cool. Okay. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt bräuchte. Aber du kannst vom Telearzt auch eine Post kriegen. Guck.
Hier, Ihr Arbeitgeber könnte unseren Service recherchieren und wüsste, dass Sie sehr wahrscheinlich eine Erkältung haben.
Weil alles andere schreiben wir nicht krank, nur Erkältung.
Ja.
Okay.
Hey, krass.
Warum bin ich darauf nicht gekommen, so einen Service zu machen?
Dann wär's jetzt internetreich auf jeden Fall.
Dann wäre ich jetzt Internetarzt.
Ja, ich hätte auch auf jeden Fall den WhatsApp-Arzt genannt. Das ist echt.
Schön. Gut.
Okay, also das ist quasi obskures, skurriles aus dem Internet. Ja. Da zähle ich das einfach drunter. Ich hoffe, das geht einfach weg. Irgendwie.
Das geht einfach weg.
Nee, also ich meine, komm, ja. Also wenn du noch nicht mal jemanden quasi gesehen hast, der wenigstens sich angeschaut hat, der die Augen geguckt hat, dass du dich schlecht fühlst, also dass du
das
dich schlecht fühlst, dass du da hingegangen bist.
Einfach. Über die 4K-Kameras, die Laptops alle haben, kannst du das prima machen. Dafür muss ich das Haus nicht verlassen.
Aber nicht mit WhatsApp.
Ich meine, und es ist doch auch so, na gut, okay, es sind mehrere Tage, ne? Aber bei einer Erkältung, also ich meine, wenn die nur 2 Tage dauert oder so, denn die meisten Arbeitgeber lassen dich ja bis zu 2 Tage.
Nee.
Nee, unterschiedlich, das kommt
nicht
an.
Die meisten, das ist nur so, weil die
ja, in unserer
Branche meistens mit Leuten zu tun haben, denen man einigermaßen vertrauen kann. In anderen Branchen, die wollen ab der ersten Stunde eine Krankenschreibung haben.
Ja. Zum Beispiel bei so Fastfood-Ketten, die sind da sehr...
Ja, da kriegst du es ja gar nicht innerhalb von einer Stunde. Also ich meine, du sitzt ja schon mehr als eine Stunde beim Arzt.
Ja, kannst ja rückwirken.
Das ist natürlich, wenn du dann nicht mit einem gelben Schein zurückkommst, war das Urlaubszeit.
Nee, dann hast du quasi geschwänzt und das ist eine Abmahnung wert.
Oder so. Ja, es ist schon ganz schön bitter. Also,
ja, gut.
Ja, also wir sind da noch relativ gut dran, das stimmt.
Hast du auch wieder recht, ja. Man kennt das immer nur aus seiner eigenen Umgebung und Bubble, ne? Da ist es so. Aber ja, also wenn ich mich mehr als einen Tag, selbst früher bin ich sogar beim ersten Tag, wenn es irgendwie gar nicht ging, schon zum Arzt sozusagen. Und meistens schreiben die, wollen die einen ja länger reinschreiben. Nee, ich schaffe es noch. Hust, hust.
Ja. Aber man muss ja auch immer schauen, was wir quasi am Arbeitsplatz dann wirklich uns bewegen und was wir dort tun und ob man dann vielleicht auch weiter dort sitzen kann. Die Frage ist halt immer, ob man das seinen Kollegen antun möchte, ob man die auch mit verkrepeln möchte, und meistens ist die Antwort nein.
Zum einen die Kollegen und zum anderen, man sitzt zwar nur da, aber
man kriegt mit
so einem Grippekopf kann man halt auch schlecht denken.
Ja, ja, das genau.
Nee, deswegen ist es schon besser, wenn ihr Grippe habt, dass ihr euren Kollegen das nicht antut, dass ihr die nicht mit krank macht, weil es ist nicht nett. Das ist einfach kein netter Move. Deswegen seid lieber krank und holt euch vom Wurzarzt eine Krankschreibung.
Und holt euch nicht vom Wurzarzt eine Krankschreibung.
Nee. Sondern geht wenigstens zu irgendjemandem hin und lasst euch tief in die Augen schauen, ob ihr wirklich krank seid. Und wenn ihr es durchhaltet,
ihr könnt auch zu so einem Homöopathen gehen und euch in die Augen schauen lassen. Ja. Ich meine, wenn der dich auch krank schreiben
kann und der
Zuckerkügelchen geben kann, dann ist auch okay. Oder Pfefferminzbonbons oder so. Ich meine, ob eine Krankheit, also so eine Erkältung, also wenn es nur eine Erkältung ist und nicht irgendwas Schlimmeres, dann dauert die ja sowieso entweder 7 Tage oder eine Woche. Und ob dich jetzt so ein Homöopath anguckt oder ein richtiger Arzt.
Kann ein Heilpraktiker krank schreiben? Und das ist jetzt die Frage.
Also ein Heilpraktiker darf dich ja auch zur Ader lassen. Ich glaube, diese Heilpraktikerzulassung, keine Ahnung, ist eine gute Frage eigentlich.
Naja, die meisten, die Homöopathie machen, sind
also eine private, die privaten Krankenkassen akzeptieren häufig eine Krankschreibung durch einen Heilpraktiker.
Meine Krankenkasse muss das nicht akzeptieren, mein Arbeitgeber muss das akzeptieren.
Ja. Okay, gesetzlich, bla bla, verlangen meist ärztliche Atteste. Tja. Daher kommt bei Arbeitnehmern, die gesetzlich versichert sind, eine Krankschreibung durch einen Heilpraktiker eher nicht in Frage. Das habe ich jetzt so wunderbar schnell gegoogelt. Na dann. Das heißt, wenn du für deinen Arbeitgeber was brauchst, dann will der ein ärztliches Attest, und ein Heilpraktiker ist kein Arzt. Und das heißt, der darf dir auch keine Krankschreibung geben. Also kann er schon machen, aber dann sagt dein Arbeitgeber halt, ja und? Entschuldigung, bist du dumm? Wann gehst du denn zum Homöopathen?
Ich glaube, ja gut, aber es gibt auch Homöopathen, die auch richtige Ärzte sind. Also das.
Ja, klar, aber dann ist es kein Heilpraktiker, dann ist es ein Arzt.
Dann ist er selbst schuld, wenn er sich als Heilpraktiker bezeichnet.
Das denke ich nämlich auch. Wenn du sagst, ja, ich habe irgendwie mein Arztstudium hinter mir und jetzt werde ich Homöopath, dann ist so, ja, okay, alles klar.
Kannst du schon machen.
Vielleicht traust du dir einfach nichts anderes zu, weil du Angst hast vor Menschen.
Okay, komm.
Aber dann hättest du vielleicht auch nicht Arzt werden
sollen. Ja, können wir das Thema mal abschließen und wieder über.
Bevor wir hier noch mehr Leuten auf den Schlips treten und hinterher Hassanrufe bekommen.
Vor allem, wenn dann kriege ich
die Höchstens. Ist okay, die sollen die Zuckerkügelchen bald zum Briefkasten werfen.
Okay.
Weiter.
Endpass.
Was? Endpass.
Ja.
Ja, ich habe schon öfter davon gesprochen.
Ja, das ist so.
Endpass ist ein recht
bloß anders.
Also genau, ist ein Passwortmanager, der für Desktop-Clients kostenlos ist, oder als Desktop-Client kostenlos ist, für Mobile-Clients Geld kostet, aber es ist eine One-Time-Fee, weil auch jetzt mit diesem großen Update, wovon ich jetzt rede, gab es die Updates auf den Mobile-Clients auch kostenlos. Und das große Feature, weswegen ich es auch schon mehrfach erwähnt habe, ist, dass man über WebDAV synken kann, das heißt, man kann seinen Tresor auf seine Nextcloud ablegen und dann zwischen seinen Devices synken. Jetzt gibt es eine Version 6 und da haben sie ganz ordentlich was an der UI getan, und das ist erstmal das schön fürs Auge, und es gibt funktional aber auch ein paar Neuerungen. Zum Beispiel kann man jetzt in der App mehrere Tresore verwalten, das heißt, und jeder Tresor hat eine eigene Sync-Einstellung. Das heißt, ich könnte jetzt einen Wir könnten jetzt einen Binärgewitter-Tresor einrichten, den wir über die Binärgewitter Nextcloud Share teilen. Mhm. Und ich könnte parallel dazu in der gleichen App mal weiterhin meinen privaten Tresor verwenden. Okay. Ja, das ist ein sehr schickes Update. Sehr cool. Sie haben an der Usability auch einiges getan. Woran Sie leider nicht so richtig viel getan haben, ist der Upgrade-Prozess. Was mir ein bisschen Arbeit beschert hat, war, dass man nach dem Upgrade in den Clients das Sync neu einstellen muss. Das war ein bisschen ärgerlich. Das besonders, weil so ein WebDAV, also es ist nicht so super kompliziert, wenn man die Credentials oder wenn man weiß, was man wo reinschreiben muss, aber ein Normal-User ist halt schon ein Cloud.domain irgendwo reinschreiben fast zu viel. Und erst recht, wenn dann unten am Ende des Dialogs steht, ach, wenn ihr einen Nextcloud-Server habt und Next- oder Uncloud-Server, dann müsst ihr dahinter noch /remote-php/webdav schreiben. Das liest natürlich Normalsterblicher nicht. Ja. Ja, genau. Also aber das wollte ich als News loswerden. Genau, und das Schöne, oder für Leute, die es noch nicht gekauft haben, ist, dass sie zurzeit einen Release-Party-Rabatt haben und die Clients für die Hälfte gibt, also statt 10,05 € oder so ähnlich.
Okay. Und dann hast du es aber für immer, oder musst du es dann jeden Monat neu kaufen? Oder?
Nee, ist Lifetime. Genau, also ich habe es vor mit Version 4 oder 3, weiß ich gar nicht, wie lange es her ist, hatte ich es gekauft und ich habe bis jetzt nie neu kaufen müssen. Das ist alles gut. Okay, genau, und neu ist auch, dass es für Windows und macOS auch jeweils eine Premium-Version gibt, also die Basisversion inklusive Sync auf den Desktops ist weiterhin kostenlos, aber sowas wie Unlocking mit Windows Hello, dafür muss man dann was bezahlen.
Was ist Windows Hello?
Das ist sowas wie die Face
Alexa
ID.
Alexa oder was?
Das ist sowas wie Face ID am iPhone. Und ja, das ist ein bisschen schade auf dem Mac. Ist Unlock mit Touch ID ist jetzt auch ein Premium-Feature. Das war es vorher nicht. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat. Dass sie da ein Feature genommen haben, was bisher frei war und dann mit zu den Premium-Features gepackt haben. Das ist okay. Aber gemessen daran, wie zufrieden ich mit der Software bin, war es mir dann die 5 € wert.
Okay. Nice. Das ist doch schön. Ich habe bei mir auf meinem Telefon habe ich den Password Store, also den Unix Passtool, zusammen mit, ich glaube, ich habe da schon mal drüber geredet, über, wie heißt das Ding, Open Keychain oder so. Und dann hast du da quasi einen GPG-Key und der GPG-Key kommt aus dem, aus diesem Token, wie heißt das Ding, YubiKey. Das heißt, ich halte quasi mein YubiKey ran, unlock damit quasi diesen Key, der meine Passwortdatenbank entsperrt und kann da dann quasi die Passwörter rausholen. Und das Synken funktioniert per Git. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Workflow. Also ich finde es ganz anständig auf jeden Fall. Das fühlt sich nicht so dreckig an auf jeden Fall. Ja, genau. Also hat dann quasi jeder sein. Und wenn das alles in Endpass schon mit drin ist, ist auch eine coole Sache. Cool. So, was haben wir hier? Test-Container.
Ja.
Für Go.
Ja, genau. Von Test-Container, weiß ich nicht, ob ich hier schon mal davon erzählt habe. Test-Containers ist ein Projekt, das es sehr einfach macht, bisher für die Java-Welt Docker-Container für Tests zu benutzen. Und sie haben eine Handvoll Standard-Container oder vorbereitete Container für Datenbanken vor allem, die man einbinden kann in seinen Test-Suites und man kann auch jeden beliebigen Docker-Container einbinden. Und der Trick dabei ist, oder ein großes Komfort-Feature dabei ist, neben dem, dass man einfach über Java-Syntax oder Programmiersprache-Syntax das einbinden kann, dass sie Mechanismen eingebaut haben, um darauf zu warten, dass der entsprechende Container dann auch wirklich da ist und nicht nur Docker gestartet hat und dann die Datenbank noch 3 Minuten braucht, um hochzufahren. Sondern bei den speziellen Containern haben sie dann eben diese Mechanismen drin, dass erst dann der zur Benutzung freigegeben wird, wenn die erwartete Software auch wirklich zur Verfügung steht. Es gibt da auch einen Container, der zur Verfügung steht für Selenium WebDriver Test. Und damit kann man dann End-to-End-Tests innerhalb von einem Docker-Container ausführen. Und das Neue jetzt, warum ich das anspreche, ist, dass es jetzt auch Language-Bindings für Go gibt. Das heißt, man kann diese hübschen Docker-Container jetzt auch über Go in Go-Tests ansprechen und das, was da erarbeitet wurde für Testcontainers auf Java, jetzt auch in Go benutzen.
Okay. Das ist doch erstmal eine coole Sache.
Ja, genau. Das ist, und es ist wirklich, es macht Infrastruktur und Integrationstests sehr, sehr viel einfacher. Es ist ein anderes cooles Feature, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, als ich es kennengelernt habe, dass sie Ports automatisch vergeben. Also man ist nicht mehr daran gebunden, dass man in seinen Test schreibt, jetzt starte auf Port 8080 und dann läuft auf der Testmaschine, weil da drei Agents parallel laufen, schon irgendwas anderes gerade auf 8080 und dein Test knallt. Nee, sie weisen Ports dynamisch zu.
Das kann, ist auch, denn wenn die so umgemappt und dann weißt du quasi, wenn du auf Port 80 diesen Container erreichen willst, dann ist der aber da gar nicht mehr, sondern auf irgendeinen anderen Port und dann macht er das automatisch.
Ja, genau. Da kümmert sich Testcontainers dann drum.
Das ist so ein ähnliches Feature wie bei Vagrant. Also Vagrant ist ja dieser Virtual Machine Starter.
Ja.
Und das hat auch so ein Feature, weil ansonsten clasht es dann nämlich auch die ganze Zeit. Aber das funktioniert, das ist doch cool, wenn es dann quasi direkt für die Container funktioniert.
Genau, Vagrant ist halt unglaublich schwergewichtig.
Ja, das stimmt. Also ne, das ist halt unglaublich, also so schwergewichtig wie deine Virtualisierung darunter.
Ja, okay, ja.
Und die ist halt in den meisten Fällen sehr schwergewichtig, im Gegensatz zu nur Container. Ja. Genau, aber es ist halt dann trotzdem in den meisten Fällen noch ein bisschen näher an der Zielarchitektur, je nachdem, was du da machst. Also das kommt ja immer ein bisschen drauf an. Genau, was wir bei uns halt haben, wir haben halt echte Computer, die dann irgendwie installiert werden und dann ist quasi ein Vagrant-Container, der mit diesem komischen Basis-Image installiert ist, näher an dem als nur die Container.
Ja.
Ja. Aber für dieses Cloud-Zeug und so, wenn man sagt, okay, wir haben halt nur dieses Docker-Dingens, dann ist es natürlich mit diesem.
Ja, oder wenn du eine Applikationslandschaft hast und dann jetzt mal einen Datenbankserver starten möchtest und nicht für deine Tests ein In-Memory HSQL heranziehen möchtest und dann in Produktion feststellst, HSQL verhält sich da anders, deswegen war unser Test da völliger Humbug, sondern wirklich das Zielsystem benutzen willst, dann packst du es in einen Container, fährst halt tatsächlich die Datenbank hoch in einem Integrationstest
und
lässt es darauf durchrödeln.
Also auch quasi die Möglichkeit, also überhaupt schon daran zu denken, zu sagen, ja, wir haben in unserem Test, haben wir immer irgendwie in irgendeine komische Krebsdatenbank und am Ende haben wir halt irgendwas ganz anderes. Das ist ja auch schon, ja, also da muss man ja auch schon ein bisschen hartgesotten sein, um zu sagen, das ist genau das Gleiche. Weil
ja, oder also, ignorant.
Ja, ignorant, ja.
Ja, ja.
Und dann, also es ist halt auch immer ein bisschen Trade-off, quasi wie viel Aufwand du treibst, für wie nah du an dem Ziel sein möchtest, was du am Ende auch dann wirklich deployst.
Ja, genau. Und da lässt man sich schnell von blenden, wenn du Trade-off sagst, weil die Diskussion habe ich auch schon öfter geführt, so von dieses gut genug. Man muss sich wirklich gut überlegen, wie schmerzhaft ist es denn eigentlich, wenn es dir auf die Füße fällt. Und dann ist dieses gut genug, wird meistens oft zu viel in Kauf genommen, was sich hinterher als fatal rausstellt.
Ja, also für so Integrationstests auf jeden Fall immer so nah wie möglich an der echten Architektur. Aber wenn du quasi als Entwickler gerade irgendwie so ein Feature entwickelst, dann willst du da vielleicht nicht immer die komplette Datenbank hochgefahren haben.
Mhm.
Ja, also das ist dann quasi, wenn du schnell einfach nur sagen willst, okay, probier es nochmal aus, dann, okay, ich habe irgendwie ein Semikolon irgendwo vergessen oder so. Und an der Stelle meine ich jetzt.
Ja,
genau. Aber in dem Integrationstest musst du so nah wie möglich an dem sein und am besten einfach genau das machen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Gut, dann.
ASCII-Doc. Alle ASCII-Doc. Leute, die. Du bist der ASCII-Doc-Mensch, oder?
Ja.
Hast du auch schon was mit ASCII-Doc?
Ich liebe ASCII-Doc und ASCII-Doctor. Habe ich schon mal den Hacker-Doc, ASCII-Doc-Klon von HackMD erwähnt? Naja, egal.
Ist der besser?
Er benutzt ASCII-Doc. Er ist leider nicht so ausgereift. Aber worüber ich reden möchte, ist, dass ASCII-Doc zur Spezifikation vorgeschlagen worden ist. Jetzt Anfang diesen Jahres, ist ganz frisch. Und dass sie mit ASCII-Doc jetzt in der Eclipse Foundation ein neues Zuhause suchen. Respektive, man muss es eigentlich anders formulieren, sie nutzen die Eclipse Foundation mit ihrem Specification Process, um diese Spezifikation voranzutreiben und um ASCII-Doc dann ein solideres Fundament zu geben. Ich habe ja schon öfter mal davon erzählt oder wir haben hier darüber diskutiert, dass ASCII-Doc deswegen das bessere Format ist gegenüber Markdown, weil es eine konsistentere Syntax hat, weil es konsistenter zu benutzen ist. Und das wollen sie jetzt eben untermauern, indem sie dann eine ordentliche Spezifikation für zur Verfügung stellen.
Okay.
Und dieser Prozess ist jetzt in Gang gebracht worden. Und das wird, glaube ich, alles dieser ganzen Dokumentationsszene rund um ASCII-Doc, ASCII-Doktor eine Menge Gutes tun.
Okay, das ist doch cool. Sehr gut.
Hast du noch irgendwas? Ach, was mit
Doc? Ich habe zwei Sachen. Ich habe die CES quasi als Thema mit reingenommen, weil CES ist ja quasi diese große, wie ist es bei uns, was gestorben ist?
Bei uns ist die IFA.
CeBIT.
Die CeBIT, die gestorben ist. Oder IFA, genau. So, also, was ist denn eher IFA oder eher CeBIT? Ich würde sagen, es ist eher.
Es ist weder noch das eine.
Weder noch das eine. Okay, dann beides. Also ist die IFA plus CeBIT zusammen, also die IBIT oder CEFA.
Die CEFA, genau.
Genau. Und dort gibt es wunderbare Stände und wunderbare Hersteller von allen möglichen Quatsch. Und passend dazu der Internet of Shit Running Stream von allen tollen Sachen, die man sich, wo man über einen Chip reintun kann. Oder also nicht unbedingt sollte, aber man kann.
Ja. Waren da nicht auch irgendwie Dildos und so irgendwie?
Ja, Dildos ist ja total normal, aber hier zum Beispiel deine, also ne, ohne Witz jetzt, ja. Nee,
sie haben doch einen vorgestellt, gekürt und dann verboten.
Ja, genau.
Die Schlagzeile habe ich auch mitbekommen.
Aber das war kein Dildo, das war so ein,
doch.
Obwohl doch war Dildo, oder?
Ja.
Ja. Ja. Jedenfalls Teledildonics ist ja eigentlich schon fertig, ja. Das Thema ist ja eigentlich durch. Aber was jetzt toll ist, Internet of Things in deiner Angel.
Oh ja.
Das brauche ich. Ich weiß nicht genau, warum du es haben solltest, aber es gibt's. Kannst du kaufen.
Schön. Brauche ich. Will ich haben.
Irgendwie irgendwelches Sensormaterial in deinen Klamotten drin. Irgendwie ein Bluetooth-Headset, was auch gleichzeitig eine Kamera hat, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht. Also es gibt sehr, sehr viele absurde Sachen in diesem einen von diesem einen Typen jetzt fotografiert, was er sich alles so angeschaut hat.
Ja. Nee, so schön. Toilette 2.0. Sehr schön.
Toilette 2.0. Klar, was, also dann. Ja, super. Ich weiß.
Brauchen wir alles. Ja. Schön. Okay. CES, super Sache.
Ja, wunderbare Sache, hat man eine tolle Zusammenfassung von allen tollen Sachen auf
der Seite. Ja, was es jetzt, genau, was es sonst noch Neues gibt, könnt ihr in einschlägigen Medien nachlesen.
Keine Ahnung, es gibt bestimmt wie ein neues iPhone oder sowas.
Ja, nee, ein iPhone ist ja nicht, aber zum Beispiel neues Dell XPS 13, wobei seitdem die da keine ordentlichen Schnittstellen mehr reinbauen, ist mir das auch wurscht. Solche Sachen.
Was kann man denn da jetzt kaufen? Ah, das ist ja schon wieder ein anderes Thema, das machen wir nächstes Mal. Nee, das dauert jetzt zu lange. Ja, nee. Dann wären wir heute nicht mehr fertig.
Genau, dann los, du hattest was mit Doc.
Genau. Is your Cat 6 cable a dog? Und das ist quasi ein Artikel von einem Typen, der hat mal verschiedenste Cat 6 Kabel eingekauft und die überprüft, ob die den Cat 6 Standards überhaupt entsprechen. Und die Antwort ist erstaunlich ernüchternd. Irgendwie, es sind echt nicht viele Supplier, die das wirklich hinbekommen, quasi die Cat 5 Cat6 Standard überhaupt zu unterstützen und das ist natürlich ein bisschen blöd.
Ja, nee, das ist schlecht.
Ja, und ich wollte quasi nur noch mal darauf hinweisen, dass auch wenn Cat6 draufsteht, das nicht zwangsläufig Cat6 ist. Aber vielleicht hat er irgendwo Glück gehabt. Aber der kann das ja selber prüfen mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht, wie er den Unterschied macht dann. Ich glaube, der hat irgendwelche super krassen Tests, diese elektromagnetischen Tests gemacht, genau. Das ist halt schon echt kacke, ja. Also wenn du das Cat6 draufschreibst, dann soll es gefälligst fucking Cat6 sein und nicht irgendwie.
Wenn es noch nicht mal Cat5e schafft, das ist dann schon hart.
Also das erwartet man schon. Ja. 50 Fuß sind wie viel? 10 Meter?
Ich keine Ahnung.
Nee, war das 25 Meter? Nee, wie viel ist ein Fuß?
Nicht viel.
Nicht viel. Wie lang ist so ein Fuß? 20 Zentimeter oder so?
Guck dir doch deinen Fuß an.
25, 32 Zentimeter. Ich sag doch keine Ahnung.
Ja, die sollen richtige Einheiten verwenden.
50 also, feet in Zentimeter.
Das ist doch ganz
und
einfach.
Und die Antwort ist 1,5 Meter. 50? Nee.
Macht keinen
15
Sinn.
Meter. 15 Meter, sorry. Also 50 Fuß sind 15 Meter und 15 Meter ist jetzt noch nicht so hammerlang und das ist dann quasi schon alles ein Arsch, das ist doch echt kacke.
Alles ist im Arsch. Ist echt kacke. Sozusagen. Super. Super Zusammenfassung für diese Sendung. Aber wir sind auch nicht im
Arsch. Ach so, ja. Gut. Kaputt.
Kommen wir mal zum Lesefu.
Habe ich da noch was? Ja, so viele Sachen schon wieder. Warte mal, dann nehme ich zwei Sachen raus, nehme ich fürs nächste Mal.
Aber wenigstens das Klufaden lassen wir drin, oder?
Das ziehe ich raus. Mach ich nicht mehr. Genau. Hier, ich habe ein wunderbares Babys. Buch für euch herausgesucht. Blockchain for Babies. Help your future genius become the smartest baby in the room by introducing them to cryptology technology with the next installment of the Baby University Board Book Series.
Sehr schön.
Also das, ich denke, und wenn ihr irgendjemanden kennt, quasi der das braucht, Markus. Nein.
Ich erwähne jetzt nicht, was ich vorhin für die Babys für ein Buch bestellt habe. Es hatte nichts mit Blockchains zu tun.
Was denn?
Schade.
Schade, einfach nur so ein Bilderbuch bestellt.
Ja,
noch
mal. Ja, es hatte was mit Körperhygiene zu tun.
Ah, sind die schon so weit oder was, dass sie sich nicht anständig waschen? Ja, das ist natürlich kacke.
Also. Nein, aber man soll ja frühkindliche Förderung und so, man soll ja früh anfangen.
Ja.
Nee, dann kauf ihn
nicht selber voll pupen. Bitte sauber machen danach.
Hier, ich habe dich gerade gewickelt. Wehe, du pupst.
Ja. Oh nein.
Das macht sich in frische Windeln sowieso immer viel besser als in
schon. Das stimmt. Es fühlt sich besser an, es ist ein besseres
Pup-Feeling. Scheint echt so zu sein, definitiv.
Ist einfach immer so ein Trigger. Ist auch gerade im Angebot, das Buch für $7.66 kannst du kaufen. Wahrscheinlich kostet irgendwie 50 Euro Shipping, wenn du es nach Deutschland schickst oder so.
Sehr, sehr super, ja. Sollte man im Auge behalten. Okay, was haben wir noch?
Wo sind wir jetzt?
Achso,
hier die UDP Segmentation.
Genau, UDP Segmentation Offloading. Also, folgendes Ding. Es wird ja jetzt quasi immer darüber geredet, so, ja, voll geil, wir machen einfach unseren ganzen Web-Traffic, unseren ganzen HTTP-Traffic machen wir UDP, wird's voll schnell. Und dann stellt sich auf einmal raus, dass es für den CPU in dem aktuellen Kernel voll anstrengend ist. Und zwar bis zu 3-mal anstrengender, als einfach nur TCP zu machen. Jetzt gibt es dazu passend Anstrengungen, dieses Problem zu lösen, nämlich mit UDP Segmentation Offloading und mit noch einem anderen Ding, was ich nicht verstanden habe. Und dann kann man quasi UDP fast wieder so schnell machen wie TCP. Und wenn man das so sagt, das ist schon echt ganz schön traurig eigentlich.
Moment, aber das ist doch genau das schlägt doch genau in die Bresche, dass HTTP 3, obwohl es HTTP 3 heißt, eigentlich gar nicht eine große Änderung an HTTP selbst ist, sondern vielmehr nur genau dieser Wechsel auf UDP ist.
Ja, aber aktuell ist es halt wirklich so, dass UDP einfach super anstrengend ist für deinen Computer. Und das ist natürlich Quatsch, wenn du sagst, dass das UDP dann voll viel besser sein soll. Also du hast ein bisschen weniger Traffic. Ja. Das ist quasi das eine weniger, aber du kannst das auf einmal nicht mehr so schnell machen wie TCP. Und das ist für mich eigentlich, also ich habe das nicht gewusst, dass es das quasi UDP im aktuellen Linux-Kernel nicht so schnell verarbeitet wird wie TCP.
Ja, das kann man bestimmt ändern.
Aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich habe das Paper da verlinkt. Genau. Und die Zusammenfassung ist Switching from TCP to UDP for HTTP, zum Beispiel Quick oder HTTP 3, has major performance implication. You can lead to 3 times CPU usage. So. Ups, habe ich es gelöscht.
Ja. Genau. Ja. Cool. Aber wenn wir bei HTTP sind, können wir ja beim Thema bleiben.
Erzähl mir mehr.
Und ein bisschen höher auf dem ISO-Level klettern.
Zu Menschen.
Und zwar habe ich einen Link mitgebracht. Das ist eine Artikelserie oder 4 Artikel sind es. Der Link geht auf einen Tweet, der die alle verlinkt. Ein Inside Look, how modern web browsers work. Und das ist ganz spannend, weil es schön bebildert ist. Also vieles davon, je nachdem, was man so im Alltag macht, kennt man vielleicht schon. Aber es schadet auch nicht, sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Oder es nützt auch, diese Bilder zur Hand zu haben, falls man das mal wieder irgendjemandem erklären muss. Definitiv wert, zumindest mal durchzuscrollen und ansonsten sich auch 3-mal eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, das zu lesen.
Ja, was ich ja besonders toll finde, wieder, du hast hier so ein Twitter-Tweet mit 4 URL-geschorteten Links, die dann nochmal von Twitter URL-geschortet werden.
Und dieser Overhead, der da quasi passiert, wenn du, also wenn da einer von diesen zwei Shorten in den Arsch geht, dann ist auf einmal alles wieder kaputt.
Meinst du, ich verlinke lieber die vier Artikel direkt?
Nee, alles klar. Das kannst du machen. Nee, das ist mir nur so aufgefallen. Ich finde es ja total absurd, dass, ja, dass überhaupt Twitter auf die Idee kommt, ja, voll geil, machen wir diese gekürzten Links einfach nochmal kurz. Einfach nur, damit wir mehr Analytics machen können.
Und ja, genau, das ist Datensammeln.
Ja, ja, ich finde es aber nicht gut. Das, das kann ja trotzdem dagegen sein. Ich finde es trotzdem nicht okay.
Das ist legitim. Da möchte ich dich eigentlich auch nur bei zu unterstützen.
Tja, scheiße. Naja, kann man bestimmt, kann die bestimmt voll teuer meine Daten verkaufen, wenn ich die jetzt drauf gedrückt habe. Mhm. So, okay, gut, haben wir das?
Dann
Mimis haben wir keine.
Ja, also zumindest nix.
So kurz nach Weihnachten hat noch niemand hier wieder was zu jammern.
Zumindest nicht genug. Okay, dann Picks.
Ja, genau, ich nehme da auch wieder welche. Ich nehme da nicht alle, weil das sind ja schon wieder alles meine Picks.
Ja,
das
wir
kann
waren,
ja wohl nicht sein.
Ja,
waren unten. Genau, und zwar, ich nehme den raus, ich nehme den raus. Ich nehme den raus und dann passt es wieder. Okay,
gut, alles klar, perfekt. Sehr schön.
Okay, alles klar. Und zwar, ich habe als ersten Pick Pokémon Cries and How They Work. Es ist so toll nostalgisch, dass ich das auf jeden Fall picken musste. Und zwar geht es darum, wie in den ersten Pokémon-Spielen, also Pokémon Rot und Blau und Grün, glaube ich, wie dort die Schreie von diesen Pokémon funktioniert haben, also wie die sich wirklich zusammengesetzt haben. Das war ja dieses, das war quasi so ein, nee, die haben das ja noch nicht gemacht, die hatten ja keine echten, das war ja kein, die hatten ja in diesem Gameboy gab es ja keine wirkliche Audio-Engine, die das gut unterstützt hätte. Also das muss man sich ja alles von Hand zusammenkrebeln. Und deswegen haben die ja quasi nur diesen elektronischen Sound gemacht. Der Pick, da ist ein Video drin und das erklärt quasi, wie sich diese Töne zusammensetzen, wie fängt ganz von vorne an, wie überhaupt diese Audio-Engine in dem Gameboy funktioniert hat und welche Funktionalität da verwendet wurde und welche Commands quasi einen Sound erzeugt haben. Und es ist auf jeden Fall cool ist auf jeden Fall cool gemacht. Und am Ende weiß man, warum manche Pokémon sich fast gleich anhören und manche vielleicht auch nicht.
Klingt interessant auf jeden Fall.
Nee, es ist richtig, richtig gut gemacht. Also kann man nicht sagen, hat sich voll die Mühe gegeben.
So, dann bleiben wir bei Voice, bei Sprache, bei Tönen. Mhm.
Pico Voice. Genau, anderes Voice-Zeug. Das mein Pick noch nicht ausprobiert, aber ich fand's cool. Und zwar nennt sich das ganze Projekt Offline Voice AI, Pico Voice. Und es geht darum, quasi in 500 Kilobyte Memory Voice, Text-to-Speech und Speech-to-Text zu machen. Und ich finde es auf jeden Fall, alle diese Offline-Projekte finde ich einfach tausendmal besser als alles, was jetzt gerade hier mit diesem Cloud-Shit passiert. Ich will nicht all meine Stimme in die Cloud schicken. Deswegen finde ich alles, was das quasi anständig in deinem eigenen Netzwerk macht, finde ich interessant. Und das gehört quasi dazu, weil wenn das so ein kleiner Computer kann, dann kann das vielleicht auch bald andere Computer.
Oh, du kannst ja auch dieses Minecraft nehmen.
Das heißt so. Ja. Genau. Hast du es mal ausprobiert?
Nee, bisher noch nicht. Bin noch nicht dazu gekommen.
Ja. Aber es steht auch bei mir auf einer Liste. Deswegen habe ich gefragt.
Nee, also ich habe das in Twitter abonniert und weiß auch, dass es einen KDE-Client gibt dafür und hast du nicht gesehen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, leider.
Also ich fände dieses digitale Assistent-Zeug schon irgendwie interessant, aber ich finde es in dem aktuellen Zustand, schicke alle meine Daten in die USA oder nach Deutschland oder sonst wo auch immer dieses fucking Datacenter gerade steht, finde ich nicht akzeptabel. Ganz einfach.
Ja, so ähnlich wie mit Smart Home.
Okay, ja. Gut. Ja, genau, also wenn diese ganzen Smart Home Online-Quatsch, ist das Gleiche, ja. Aber da gibt es ja wenigstens schon Möglichkeiten, wie du die dass du dir sowas lokal aufsetzen kannst und damit rumspielen kannst. Aber für dieses digitale Assistent gibt es nichts Anständiges.
Also nichts, ja, wie gesagt, dieses Minecraft soll ganz, also die ist ja auch Open Source und die machen da eine Menge, aber ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Also das wäre da definitiv in dieser Kategorie. Gut, ich würde sagen, wir machen Schluss, weil Schlafenszeit und wir hören uns dann in ein paar Wochen, ein, zwei Wochen dann wieder. Wir kündigen das wie immer rechtzeitig, sehr, 2 Minuten vor der Sendung.
Sehr rechtzeitig,
an.
zwei Minuten nach der Anfangszeit an.
Und bis wunderbar. Dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Der Gerät.
Und ein frohes Jahr am
neues
Linux
Jahr
Desktop.
Oder so. Haben wir das schon gesagt? Haben wir eigentlich schon frohes neues Jahr gesagt?
Jetzt gerade frohes neues Jahr.
Ah, frohes
und,
neues Jahr
Linux
übrigens.
Auf dem Desktop.
Genau. Yay. Genau. Super. Schön, euch auch dieses Jahr wieder zu hören. Super. Oder ihr uns. Oder
schön, dass ihr uns zuhört. So heißt es.
Genau. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.